Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Endlich?
Ja.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Müde wie immer. Super.
Ja, aber ich freue mich heute.
Freust dich?
Ich freue mich immer, aber heute freue ich mich.
Noch mehr.
Ja.
Hast du öfter gesagt mit dem Freund?
Ja, stimmt aber immer.
Okay, gut.
Ja.
Wir haben einen Gast. Basti Red ist bei uns.
Gute und Grüße, sage ich immer, egal wo ich zu Gast bin.
Sagst du immer?
Ich sag's tatsächlich immer. Und ich bin auch müde, also von daher.
Passt, gell?
Easy. Sehr gut.
Das haben auch schon ein paar Gäste gesagt. Die haben sich dann immer dem Tobi angeschlossen und gesagt, ja, ich bin auch müde wie immer.
Es tut gut, wenn einer den Anfang macht und sagt, ich bin müde, dann denkt der andere, okay, weißt du was, ich gib's, tue ich auch.
Ja, die Sache ist die, dass ich die letzte Woche eigentlich immer gesagt habe, ich bin nicht müde, ich bin total fit, weil nachdem ich Corona hatte, weiß ich, was ich am Leben habe.
Ja.
Aber hat genau bis jetzt hier gehalten. Jetzt, ab heute bin ich wieder müde.
Basti, ich würde kurz versuchen, also ich versuche das immer mal, unsere Gäste vorzustellen mit dem, was ich so weiß.
Bin gespannt.
Ich auch, jedes Mal.
Genau. Naja gut, man muss ja sagen, du bist eine Koryphäe der Podcasts eigentlich. Oder?
Ja, weiß nicht. Mir fällt es immer sehr schwer, das selber zu beantworten. Wenn Leute mich fragen, was machst du, sage ich auch immer Podcaster, damit ich meine Ruhe habe.
Sehr gut.
Aber ansonsten, ich mache verschiedenste Dinge, deswegen, ich schränke mich da selber nicht ein und finde es immer sehr interessant, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die ein Problem haben, dann zu beschreiben, was ich mache, und wenn die mich dann Leuten vorstellen wollen, die mich nicht kennen, die dann auch fragen, was machst du eigentlich denn? Ich sage auch immer, ich mache Podcasts, aber ich mache halt auch, also im Endeffekt verurteilt zum Beispiel auch eine Fernsehsendung. Das Fußball 2000, was wir machen, ist ja eigentlich eher ein YouTube-Channel, also.
Genau, also keine Fernsehsendung in dem Sinne, ne?
Verurteilt ist eine Fernsehsendung, Fußball 2000 ist ein YouTube-Format und ich mache auch noch Podcasts, deswegen.
Siehst du, da war ich jetzt schon wieder uninformiert.
Ja, deshalb war ich so gespannt, was du sagst.
Ey, sorry, für mich ist es einfach, also Podcast ist so für mich, oder wäre für mich die Überschrift. So die
ja, es ist auch grob, so würde ich auch sagen. Am Ende hat alles, was ich mache, irgendwie was mit Podcasts zu tun, würde ich schon sagen.
Ja. Ja.
Deswegen ist gut zusammengefasst. Und wenn man sich vorstellt, hat man auch keinen Bock, irgendwie 10 Minuten sich vorzustellen. Zu sagen, ja, übrigens, ab und zu gehe ich noch ins Fitnessstudio.
Ab und zu bin ich auch noch so Fitnesser.
Das stimmt sogar nicht. Also ich habe den angemeldet, aber...
Instagram-Influencer im Fitnessbereich.
Ne? Wobei, nee. Du bist auch aktiv auf Instagram, ne? Klar muss man ja heutzutage wahrscheinlich sein.
Ja, ich glaube, das mischt sich so ein bisschen. Die ganzen Sachen, die man macht, muss man ja dann irgendwo irgendwie zeigen, dass man was gemacht hat. Und ja, da sehen die Leute das. Und dann vermischt sich das so ein bisschen mit Privatem. Aber weil ich so ein bisschen in letzter Zeit vermeide, private Sachen reinzutun. Weil es jetzt mittlerweile sehr, sehr viele sind und ich keinen Bock habe, dass da Leute irgendeinen Bullshit kommentieren für irgendwelche Private-Sachen.
Ja.
Aber ja, am Ende hat sich halt das, was ich beruflich in Anführungszeichen mache, auch mit dem vermischt, was ich privat mache. Deswegen wirkt das vielleicht auch ein bisschen privat. Also man sieht mich im Stadion, man sieht mich dann beim Feiern, aber am Ende ist es auch das, was ich dann irgendwie in den Sendungen bespreche.
Aber du würdest jetzt sagen, dass du es schon so ein bisschen trennst?
Ich weiß es nicht. Probier es, aber ach, am Ende ist es mir auch egal. Es ist auch ein Unterschied auf Feedpost oder Story. Story bin ich ziemlich offen, das ist nach 24 Stunden weg.
Ja, genau.
Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was warum ich das sage, ist, weil für mich Social Media mehr zur Arbeit geworden ist. So, am Anfang war es so locker flockig und habe ich sowieso gemacht, halt gucken, was die Jungs so machen oder irgendwelche Leute, Freunde, Bekannte, meine Schwester. Und mittlerweile, so in den letzten 1-2 Jahren ist es so gewesen, es ist auch anstrengend, da reinzugehen, weil du immer wieder versucht bist, gerade bei Instagram gibt es ja diese, du hast ja diese Nachrichten-Hauptordner allgemeines und dann gibt es oben rechts dieses Ding, wo Leute dir schreiben, denen du nicht folgst.
Ja, genau.
Und seit ich zum ersten Mal beim Doppelpass war, gucke ich da sehr, sehr selten noch rein, weil da sind halt auch irgendwelche Bullshit-Nachrichten und ich bin ziemlich schlecht in den ersten 5 Sekunden bei sowas. Also ich bin sehr impulsgesteuert. Und in den ersten 5 Sekunden, wo ich irgendwelche Hassnachrichten lese, stelle ich mir vor, wie ich die Adresse von einem Typ rausfinde, zu dem nach Hause fahre und dem Gin Tonic lassen, die Fresse ziehe. Was natürlich blöd wäre, das weiß ich nach 5 Sekunden auch, aber deswegen probiere ich mir gar nicht erst diese 5 Sekunden, mich den 5 Sekunden auszusetzen.
Ja, aber ich habe das auch, oder wir für uns haben das auch für unsere Insta-Seite lernen müssen, dass man dann unterscheiden muss in diesen Ordnern.
Ja, safe.
Wobei, gut, man muss dazu sagen, also die Nachrichten, die wir bekommen, sind bis jetzt noch alle durchweg positiv.
Ja, nee? Können wir es nicht. Ich bin da sowieso ein bisschen raus, aber ich.
Du bist auch so ein Typ, so. Du willst eigentlich kein Social Media Ding.
Nee, ich mag das überhaupt nicht. Ja. Ja, nee, deshalb, aber du hast schon gesagt, du hast, wenn du das machst, hast du in deiner Größenordnung aber ganz schön viel Feedback, aber auch, ne?
Ja, das Ding ist ja, es ist ja auch zum größten Teil positiv. Das Problem ist nur, diese negativen Sachen sind halt die hängen bleiben. Also wenn die 100 Leute schreiben, richtig geil, dann schreibt einer, versucht sich zu beleidigen. Das ist halt trotzdem das, was dich irgendwie emotional dann mehr herausfordert. Aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen, wie gesagt, aber deswegen betrachte ich Social Media so ein bisschen als Arbeit. Die 90% der Sachen, die ich poste, sind Hinweise auf Sendung. So, hier, ja. Da ist jetzt eine neue Folge draußen, da ist eine neue Folge draußen, hier. Ja. Am Anfang war ich ganz stolz, dass ich über 10.000 hatte, da konnten nur die Leute swipen. Hatte ich das paar Monate, jetzt kann jeder das machen mit diesem Linkklick und so einem Kram, da war ich schon ein bisschen sauer.
Das war so ein Ziel.
Aber am Ende...
Swipe up.
Genau, und... ja, wie gesagt, das Feedback ist sehr, sehr positiv, auch was ich so draußen auf der Straße kriege, wenn ich im Stadion bin, die Leute wollen Fotos machen, dies, das. Aber ich sag's mal so, es gibt halt Bereiche, gerade im Fußball, wo ich mich jetzt auch nicht neutral äußern, wo ich auch damit rechnen muss, dass die Leute, die ich damit anspreche, das denen nicht passt. Und das sind halt ziemlich viele. So, das ist jeder Werder Bremen-Fan, das ist jeder Fan von Florian Kohfeldt, jeder Fan von Leipzig, jeder Fan von Wolfsburg, jeder Fan von Hoffenheim und ab und zu sogar noch Leverkusen und Leipzig sowieso. Also, ich weiß schon, dass ich auch jetzt bei denen nicht irgendwie beliebt bin. Bei Twitter habe ich es mir so angewöhnt, sozusagen, ey, ein dummer Kommentar sofort blocken.
Ja.
Deswegen bin ich da jetzt in wie so einem Paradies. Da kann ich auch nicht mehr viel lesen. Ich sehe dann immer nur, dass ich irgendwo erwähnt werde, kann aber den Thread unten drunter gar nicht mehr lesen. Und ja, wie gesagt, und wenn du bei Instagram diese Nachrichten vermeidest, wo Leute dir schreiben, die dir nicht, denen du nicht folgst, dann ist man da eigentlich safe, glaube ich.
Okay, wir müssen ganz kurz für die Zuhörer zusammenfassen. Du bist eigentlich hauptsächlich im Fußballbereich.
Also wir können es ja mal zusammenfassen. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Zeit. Es ist jetzt hier kein scheiß Aufzug-Smalltalk, wo ich kurz sage, ja, ich bin Podcaster, lass mich in Ruhe.
Genau.
Sondern, also es hat alles angefangen mit dem Eintracht-Podcast. Das ist so ein ganz normales Private-Project von René. Der macht halt einen Podcast über Eintracht Frankfurt. Mhm. Da war ich irgendwann mal zu Gast. Dann haben die mich gefragt, willst du ein bisschen weiter da dabei sein, so im Team, so ab und zu. Habe ich halt über die Eintracht gesprochen, was jetzt auch nichts Ungewöhnliches, weil es sich so angefühlt hat im Podcast, so wie hier, wenn man sich einfach mit Kumpels trifft und babbelt.
Ja.
Daraus ist dann 93 entstanden, das war so der erste Podcast, der so ein bisschen ja, durch die Decke gegangen ist, in Anführungszeichen, weil der halt so nicht nur Eintracht behandelt hat, sondern deutschlandweite Themen. Und daraus entstanden sind dann noch Fußball 2000, was halt ein YouTube-Format nur über die Eintracht ist, vom Hessischen Rundfunk.
Und mit Video aber, ne?
Dann. Genau, das ist mit Video, wir nennen das Video-Podcast, was eigentlich keinen Sinn macht, aber hört sich halt cool an.
Ja.
Und das läuft halt bei YouTube und dann ist Verurteilt dazugekommen, was ursprünglich auch ein Podcast sein sollte. Die haben aber dann mal Kameras laufen lassen und Verurteilt läuft quasi eigentlich auf allen Plattformen. Also Verurteilt kannst du dir anhören als Podcast. Da geht es halt um Gerichtsfälle mit Heike Borufka. Das ist halt was ganz anderes gewesen, weil die jemanden haben wollten, der von Justiz gar keine Ahnung hat und dann naive Fragen stellt. Was ich dann halt auch mache, ich so, keine Ahnung, weiß nicht. Warum kommt der ins Gefängnis und warum nicht? Und was darf ich machen? Einer meiner ersten Fragen war, was darf ich zu Dietmar Hopp sagen, ohne dass ich eine Strafe kriege, zum Beispiel? Okay. So, das sind halt dann also Dinge.
Rechtlich absichern.
Genau, rechtlich absichern. Und also, das läuft als Podcast, das kannst du aber auch bei YouTube schauen, weil Kameras mitlaufen und irgendwann haben die gemerkt, okay, das Ding ist so erfolgreich, das läuft jetzt auch Freitagabends im Fernsehen. So, deswegen habe ich vorhin gesagt, okay, deswegen kann man das nicht mal eingrenzen. Zwischendrin habe ich dann mit einem Kumpel noch, weil wir sehr, sehr gerne über Sportwetten reden und die anderen bei 93 keinen Bock mehr drauf hatten, haben wir das outgestorst, mache ich für Tipico noch das Wettbrötchen. Da, weil ich auch einen Kumpel habe, der bei Tipico in der Marketingabteilung gearbeitet hat, war das auch eher auf freundschaftlicher Ebene. Das heißt, so, das sind quasi diese Hauptprojects, die ich mache und dazu kommen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dann ruft Sat1 mich an, Doppelpass ruft mich an, ZDF heute war das krasseste, glaube ich, als Adi Hütter gegangen ist, haben die mich angerufen. Da hat tatsächlich mein Großvater mich wahrscheinlich auch zum ersten Mal gesehen, weil das war dann in den ganz normalen Nachrichten.
Als Experte.
Ja, ja. Es war, ich musste mich quasi äußern, ob die Eintracht-Fans Adi Hütter alles Gute wünschen. Und ich habe halt einfach nur gesagt, nein. Und das lief dann im ZDF. Und ja, das sind halt genau diese Sachen. Also es gibt sehr, sehr viele Seitenprojekte, die dann durch diese Sachen entstehen. Aber so ja, diese Basis sind Wettbrötchen, Verurteilt, 93, Fußball 2000 und Eintracht Podcast. So, das sind diese fünf Formate, in denen ich auftauche. War mir am Anfang sogar selbst ein bisschen zu viel. Deswegen bin ich ab und zu mal Eintracht Podcast nicht dabei oder ab und zu mal da nicht. Aber prinzipiell ist das, was ich mache. So.
Aber zu dem Verurteilt-Ding bist du auch gekommen über die anderen.
Genau, also ich glaube Heike Brufka ist die Gerichtsreporterin vom HR.
Ja.
Die hatte irgendwann einen anderen Podcast gehört und die hat sich immer über mich aufgeregt, weil ich quasi in ihren Augen sehr vulgär spreche und halt Fußballsprache und gesagt habe, ey, es war glaube ich tatsächlich eine Folge zu einem Leipzig-Spiel und da habe ich mich halt sehr abfällig über Leipzig geäußert. Ich glaube auch, dass das Wort Hurensohn gefallen ist und so weiter und so weiter.
Passiert.
Oh mein Gott. Und das hat sie auf jeden Fall sehr aufgeregt. Dann hat aber eine Freundin zu ihr gesagt, ey, hör mal ein bisschen genauer zu. Ich weiß, der redet vielleicht so ein bisschen so schroff, aber was der sagt. Und ich glaube, an dem Tag habe ich irgendwas darüber gesagt, dass man Ambivalenz aushalten muss. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Das hört sich eigentlich gar nicht nach mir an. Aber es ging darum, dass damals Leipzig gegen Frankfurt ein Montagsspiel war.
Ja.
Und zwar aber ein sehr wichtiges Spiel.
Ja.
Und dann waren die aktiven Fans quasi, standen genau vor dieser Ambivalenz. Unterstützen wir jetzt die Mannschaft in einem wichtigen Spiel oder setzen wir ein Zeichen gegen Montagsspiele?
Ah, okay.
War das mit den Tennisbällen?
Genau.
Da war ich sogar auch im Stadion.
Ja.
Ah ja.
Ja. Und dann habe ich quasi die Frage gestellt bekommen in der Sendung, was würdest du machen? Weil es gab, wie es immer ist, heutzutage ist ja noch schlimmer, gibt es natürlich immer schwarz-weiß, die Leute hassen sich so. Wenn du das sagst, ich sag das, hau ab. So. Und damals war es einfach so, dass ich nicht wusste. Ich wusste wirklich nicht, weil ich fand beides wichtig.
Ja.
Und ich habe gesagt, Leute, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich das aushalten, dass es so ist.
Ja.
Dass es da kein richtig und falsch gibt und jeder muss sich das entscheiden, aber am Ende müssen wir irgendwie alle zusammenstehen. Und das hat Heike Brufer, glaube ich, so gut gefallen scheinbar, dass sie gesagt hat, okay, ich will einen Podcast mit dem HR machen über das Justizsystem und über meinen Gerichtsalltag. Ich will den haben, weil der sich scheinbar über Dinge Gedanken machen kann und trotzdem eigentlich gar nichts mit dem System zu tun hat, in dem ich mich bewege. Also Heike, hier Justiz und Gericht, der mir dann halt einfach Fragen stellt, die halt vielleicht jetzt irgendwelche zwei Fachidioten sich nicht stellen würden. Und da kam das dann halt auch noch dazu.
Oder ein Zuhörer, ne? Der einfach mal zuhört und dann keine Ahnung davon hat, aber sagen würde, okay, das würde ich gerne wissen.
Genau. Oder ja, der halt auch einfach Fragen stellt, die für Juristen klar sind. Aber ja, für mich vielleicht genau, nicht.
Ja. Für alle die, die zuhören und halt keine Ahnung haben.
So, das war quasi das Ding. Es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie für Leute machen, die vom Fach sind, sondern es ist eher für Dummies. Ich stelle so normale Fragen, so wie, keine Ahnung, ich werde jetzt verurteilt. Wann muss ich ins Gefängnis und wer meldet mein Telefon ab? So. Solche Dinge, die halt irgendwie, keine Ahnung, so passieren. Was ist, wenn ich jetzt verhaftet werde und weiß es nicht. Und dann wird mein Job gekündigt, dann werde ich aber freigesprochen, darf ich dann zurückgehen und sagen, hier, ich kann nichts dafür, ich will meinen Job wieder, keine Ahnung, so. Und dann gibt's halt noch Stories, die da quasi hinter diesen Fällen stehen, wo wir dann auch ausführlich drüber sprechen. Und ja, und irgendwie kam das auch sehr, sehr gut an. Und das ist jetzt, glaube ich, mit 93 dann das Erfolgreichste, was ich mache.
Ja, ich habe mir jetzt zuletzt, ich will nicht sagen in Vorbereitung auf den heutigen Abend, aber
na komm, sag ruhig.
Die Geschichte angehört mit dem Mann und der Frau mit dem Stein. Und
die Mann und der die
ja, Frau, ganz ehrlich, ich will es jetzt auch nicht groß, man muss ja jetzt nicht nochmal drüber reden, aber da habe ich mich halt, es war eigentlich eine ernste Geschichte, aber mit der Art und Weise von dir, sage ich jetzt mal, war das so, da musste man halt auch mindestens mal schmunzeln. Es war halt irgendwie anscheinend so, dass der Mann versucht hat, die Frau umzubringen mit einem Stein, den er von zu Hause in der Plastiktüte mitgebracht hat beim Fahrradfahren, bei der Fahrradtour. Und er fragt halt, was hätte er gemacht, wenn die einen Fahrradhelm auf hatten. Also, nein, aber nee, das sind so Sachen, wo...
Ja, macht ja Sinn. Also, was
ja, ist? Genau. Aber, nee, ich finde, das sind so ganz einfache Fragen.
Ja, okay.
Aber ich fand es halt ziemlich geil, weil es einfach, du hast so ein Thema, eine absolut wirre Geschichte.
Ja.
Die kann man sich nicht ausdenken.
Ja.
Und aber auf die Art und Weise hast du dann so die Nummer, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt auch gefragt oder so.
Ja, also, klar. Dass manche mit Zuhörerinnen, die halt eine Frage stellen, die keine Ahnung sonst davon haben. So.
Ja, auch das mal in das normale Licht zu rücken. Ganz genau. Ehrlich, ich habe ja tatsächlich mal Jura studiert. Das ist eine eigene Sprache. Da verstehst du einfach nichts. Das ist so, als würdest du Spanisch sprechen oder
deswegen hast du ja auch nicht fertig studiert, ne?
Ja, aber ich habe es ein bisschen verstanden. Aber als die mir dann immer gesagt haben, wenn du das wissen willst, dann guckst du da hin.
Hm.
Und die sagen dir dann in dem Artikel, Paragraph oder so, musst du da und da hingucken.
Ja.
Und da hingucken. Und dann... außerdem habe ich mit dir zusammengewohnt, das war nicht hilfreich.
Das stimmt, ja. Das ist leider.
Das war eher.
Das ist leider die Wahrheit, aber das.
Ja, die Wahrheit ist, du hast. Nein, das können wir jetzt mal ruhig hier sagen, du hast mich mein Studium gekostet.
Sonst wäre ich
jetzt Anwalt, ja.
Ja?
Ja, also bin ich fest von überzeugt. Weil ich kann ja nicht dran schuld sein.
Hm. Achso, also ich. Okay. Du wärst jetzt sonst Anwalt, sagst du.
Ja, Logo.
Das wäre schön.
Nee, aber wie.
Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das Studium nicht interveniert.
Na, ich wollte ja Medienanwalt werden, damit ich euch damals.
Vertreten kann, ja, klar.
Ja, das war ja der Sinn.
Okay, verstehe.
Ja. Du hast deinen Traum gelebt und ich konnte nicht. meinen Traum leben.
Ja, ich kurz weg, wollte ich das privat klären.
Nee, sorry.
Alles gut.
Nee,
sorry, Basti.
Nein, alles gut. Ich finde es sehr interessant, dass ihr das jetzt. Ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass ihr das vor mir so ein bisschen klärt jetzt nochmal so.
Das passiert.
Vielleicht sollten wir eine Folge Verurteilt auch über euch machen. So.
Gerne.
Könnt ihr beide.
Ich frage nur, wer verurteilt wen? Anscheinend jetzt Tobi mich.
Sorry, also, ich, um mich jetzt wieder zu outen, wie alt wir sind, aber das war so 2001.
Ja.
Und wir haben dann, also ich habe dann eher das Leben studiert, anstatt Jura weiterzumachen. Also ich glaube, insgesamt hatte ich 7 Semester, von denen ich 2 studiert habe.
Aber immerhin, guck mal.
Aber ich hatte einen Studentenjob, deshalb konnte ich nicht früher auf.
Genau, siehst du. Und das
er sagt sehr viele Sachen, die mich sehr, sehr entspannen. A, dass er müde ist und B, bei mir ist es genauso gelaufen. Ich habe Grundstudium BWL gemacht, habe dann nebenher gearbeitet und habe dann irgendwann nur noch studiert, damit man krankenversichert ist und all diese ganzen Scheiße. Ne?
Wir hatten ein Such, also wir hatten. Das ist
ich habe irgendwann Afrikanistik studiert, damit ich noch krankenversichert bin. War nie da.
Ja, so ähnlich. Ja, wir hatten, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein roter Faden, aber wir haben zusammen auch einen Studentenjob, weil er hat Musik studiert.
Ja.
Aber du hast, glaube ich, nur eine Woche durchgehalten.
Nee, ein bisschen länger, komm.
Ach komm, wir haben uns zum Essen getroffen in der Mensa, das war es aber auch. Naja, aber.
Das aber ich habe Musik studiert, ne? Also,
ja.
Nee, stopp, Musikwissenschaft ist was anderes, ne?
Also, hört sich gut an. Ja, genau. Einfach. Ich würde es auch einfach so sagen. Ich habe Musikwissenschaften studiert, da weiß keiner, wie lange, warum und sonst
was. Genau, was das überhaupt ist.
Nee.
Ja, habe ich. Und gut. Nicht
ja, mach ich jetzt auch. Ich werde jetzt auch erzählen, wenn ich nichts sage, ich bin Podcast, ich habe aber auch BWL studiert.
Gut für den Background.
Auf jeden Fall.
Ja, nee, wir haben dann zusammen einen guten Studentenjob gehabt. Der hat uns finanziert und dann waren wir immer unterwegs und dann blieb halt nicht mehr viel Zeit für die Uni, wie man so sagen.
Ja, aber so ist das.
Ja. Das heißt, du hast BWL studiert und das war.
Ich wollte mit den Leuten, die das auch studieren, eigentlich nicht viel zu tun haben, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Das war damals.
Also man muss ja dann auch dahin und jeden Tag, dann sitzt man da und ich bin eh kein guter Smalltalker, auch wenn man es nicht glaubt, aber das war dann nochmal ein extra Level.
Ich fand auch, man hat auch, wenn man auf dem Campus war, da war damals ja noch in Bockenheim, man konnte immer direkt sagen, wer das studiert.
Ja, auf jeden Fall. Und dann stand ich dazwischen. So, und hab gedacht, hi, was geht ab? Ich hab gar keinen Bock, lass mich in Ruhe mit deiner FAZ, Alter.
Ja, das stimmt. Ja,
okay.
Ja, aber tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, ich saß wirklich im Hörsaal in der Bockenheimer Uni mit 600 bis 800 Studenten. Und dann hatten wir so einen krassen Strafrechtsprofessor, der gesagt hat, naja, 80% von euch sind bald nicht mehr hier.
Das war auch das Erste, was der BWL-Professor gesagt hat. Guckt ihr links und rechts die Leute an, die werden nicht mehr da sein. Und dann ist mir eingefallen, okay, auch mich guckt auch gerade jemand an. Und am Ende, aber er sollte recht behalten.
Ja, ich glaube, genau, eine saß neben dir.
Die wissen das. Ich meine, dann hat mich einer angeguckt, neben mir, guckt mich an, denke ich mir, ach so, stimmt.
Der meint mich.
Ich auch dahin, genau. wahrscheinlich meinte er nur mich. Guckt alle ihn an, er wird nicht mehr da sein.
Ja, so. Ja,
da habe ich mich
auf keinen Fall. Ja, genau. Ich war voll entschlossen.
Ist man am Anfang auch, gell? Man kauft sich dann auch
voll motiviert.
Man kauft sich so teure Sachen. Ja, man kauft so ein Skript und Bücher und denkst, boah, ich habe jetzt ein Buch von 90 Euro gekauft, wie kann ich das nicht machen?
Ja, das ist tatsächlich so. Ganz ehrlich, ich saß dann auf Büchern, die haben Vermögen gekostet. Das waren drei Monate locker Miete. Ja. Der WG. Ja, das musst du irgendwie anders wieder reinholen. Ein Teufelskreis. Nee, war genau. Uni und ich, auch nicht mein Ding letztendlich.
Aber guck mal, schön, wir haben es alle geschafft.
Ist nicht
auf eine Art und Weise.
Ja, genau, auf die eine Art und Weise.
Ja, aber wir können sagen, wir haben es probiert.
Versucht, genau. Wir haben es geschafft, wir haben es versucht.
Ja, geschafft haben wir es nicht.
Ja, muss man immer definieren. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich es nicht gemacht habe, muss ich sagen. Ich hab dann nach dem Studium habe ich mir echt Vorwürfe gemacht, so, weil dann fangen ja alle Leute neben dir an. So. Ja, der eine ist schon mit Ausbildung fertig, der andere kriegt wahrscheinlich sogar noch Kinder, der andere macht das, der macht das.
Ja.
Und du denkst, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich mir morgen Zigaretten kaufen soll. Werde ich nicht erwachsen, dann kommen die Eltern dazu. Und da war schon so eine Phase, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe. Jetzt im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ey, jetzt ist eh scheißegal. Mach einfach was, worauf du Bock hast. So. Und dann ist der Druck komplett raus gewesen, wenn du so irgendwie gedacht hast, hier, klappt eh nichts. Probieren wir einfach mal ein paar Sachen aus. Mein Gott.
Aber man muss ja kurz sagen, so dieses ganze Podcast-Ding, so allgemein, so für mich gefühlt, ist ja noch nicht so lange so.
Wir haben da gar keine Ahnung. Nee. Sag ich dir ganz ehrlich. Also ich habe das im Vorfeld jetzt kurz auch schon gebeichtet, dass ich da überhaupt nicht drin stecke. Und ich tatsächlich jetzt erst über die Podcasts von ihm so ein bisschen da Blut geleckt habe. Wahrscheinlich gibt es auch viele andere gute, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, ich höre so viele Leute babbeln. Ich muss nicht noch anderen beim Babbeln zuhören, wenn ich Zeit habe. So,
ja.
Ist so. Das sage ich auch immer noch. Aber es macht schon Spaß. Aber ich glaube, das gibt es halt einfach schon viel länger. Ich habe das vorhin gehört, den 93-Podcast, den gibt es seit 2016.
Ja.
Du hast gesagt, du hast davor schon was gemacht. Also das ist mittlerweile, ich meine, wir haben 22. Und wie lange geht es vorher schon?
Also den anderen gibt es tatsächlich wahrscheinlich schon so seit 8-9 Jahren. Aber es ist halt so ein Hobbyprojekt. Ich habe ja auch nicht immer Podcasts gemacht. Das hat auch die Schwelle, bis ich von dem Kram, in dem ich jetzt mache, leben kann, das war erst vor so 2-3 Jahren.
Okay.
Das heißt so, ich bin trotzdem immer noch am Anfang, was das betrifft. Also ich bin immer noch, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag Angst habe, dass mein Steuerberater anruft und sagt, Dicker, deine Vorauszahlungen erhöhen sich, weil XY passiert ist.
Ja.
Aber ich glaube, was du sagst, stimmt schon. Ich glaube, dieser Podcast-Hype, der kam auch erst in den letzten 3 Jahren. Weil klar gab es Podcasts, aber die zu monetarisieren, das gibt es erst noch, das gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, wir machen seit 2 Jahren bei 93 auch richtig Werbung für richtige Brands so, wo die dann anrufen und sagen, wir wollen Werbung bei euch machen und zahlen euch XY dafür. Das ist tatsächlich erst seit 1-2 Jahren so richtiger Hype, dass man sagt, okay, das kann man monetarisieren. Mein Glück war halt, dass ich dann irgendwann in den HR reingerutscht bin und ich habe jetzt momentan kein Standbein, auf das ich unfassbar angewiesen bin. Das heißt, wenn das eine wegfällt, habe ich immer noch das andere. Wenn das andere wegfällt, habe ich noch das. Plus ich habe noch so 3-4 Projekte in der Pipeline, wo ich sage, okay, sollte ich mal irgendwann wieder mehr Zeit haben oder das eine fällt weg, würde ich gerne das und das machen. Habe mittlerweile Ahnung, wie man es monetarisiert, weil du kannst dich auf sehr, sehr viele Füße stellen. Du kannst von Spenden leben, du kannst Merch verkaufen, du kannst aber auch Werbung schalten oder beides. Also von daher bin ich da wahrscheinlich erst, meine Freundin sitzt neben mir, die weiß es, wahrscheinlich bin ich erst seit einem halben Jahr entspannt, was das Thema Geld betrifft. Vorher war das immer so, Gott, keine Ahnung, alle halbe Jahr entscheidet sich, geht das weiter. Also yeah. Das muss man auch lernen. Und aber es hat sich gelohnt, so. Es hat sich gelohnt, das zu machen, weil momentan habe ich das Gefühl, ich arbeite halt gar nicht. So, das ist wirklich so. Das ist nicht so, dass ich irgendwie unfassbaren Stress verspüre, was zeitliche Arbeit betrifft, sondern eher dann halt nur, okay, Stress wegen Terminen, dies, das, ja, anders, klar. Aber ansonsten.
Nee, das wäre die Frage gewesen, weil irgendwann, als du wusstest, dass,
geil.
Dass, genau, sorry.
Geh ruhig dran, ne?
Nö. Das ist der Sigi. Der will seine Frage schicken. Nee, aber als du gemerkt hast, dass das mit dem ganzen Studium und so nicht so richtig läuft, musstest du dir irgendwann überlegen, so wie kann man seinen Lebensunterhalt bestreiten.
Ja, und das hatte damals auch mit, ich bin ähnlich alt, glaube ich, wie ihr. Das hatte damals auch 25. mit Podcast noch gar, genau, das hatte mit Podcast noch gar nichts zu tun, sondern bei mir war es dann so, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich hatte echt einen katastrophalen Deutschlehrer, dass ich auch wirklich dachte, ich kann nichts machen, was in dem Bereich geht. Ich war immer gut in Mathe so. Ich habe mein ganzes Abi auf Mathe aufgebaut. So. Ich bin dann in alle Kurse gegangen, Physik, alles, wo man irgendwas ausrechnen konnte. Und habe mir da quasi mein Abi irgendwie so erschlichen. Und habe gedacht, so mit Journalismus und so habe ich nie was zu tun, weil ich halt diesen Deutschlehrer hatte, der das mir auch gesagt hat, offen. Der hat gesagt, hier, Digga, das wird nichts, wenn du hier Kafka nicht interpretieren kannst und das nicht ernst nimmst.
Das ist nichts. Ja, klar.
Ja, hat er mir wirklich gesagt, habe ich auch lange gedacht. So, da schreibt einer besoffen oder truffen Buch und ich muss wissen, was er sich dabei gedacht hat.
Ja, wahrscheinlich, man darf im Unterricht
aber wahrscheinlich weiß er es selber nicht. So.
Ja.
Da ist irgendeiner, der hat sich so zugedröhnt und schreibt irgendwie ein Buch, dass irgendein Käfer in dem Bett liegt und will einfach mir erzählen, dass er Depressionen hat wahrscheinlich. Und ich dachte mir immer im Unterricht, Digga, erzähl mir doch, dass du Depressionen hast. Beschreib, wie du dich fühlst. Und gib mir nicht den Mindfuck, mir noch zu interpretieren, wie du das jetzt meinst. So, wenn du was meinst, dann sag's mir einfach. Deswegen habe ich da keinen Zugang gefunden, habe aber dann, um den Bogen jetzt wieder zuzumachen, irgendwann gedacht, eigentlich will ich Sportjournalismus studieren. Das habe ich dann auch gemacht und ich musste das selber bezahlen. Das heißt, ja. Die Motivation war unfassbar hoch, weil ich dachte, okay, du zahlst so viel Cash dafür, du musst dafür arbeiten gehen. Habe das dann auch, wie gesagt, durchgezogen in Düsseldorf und habe nebenbei in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, um mir das zu finanzieren. Und war dann irgendwann fertig. Am Journalismusbereich, muss ich aber sagen, gab es jetzt nicht so viele Einsteigerjobs, wo du richtig Cash verdient hast. Und ich habe in der Anwaltskanzlei unfassbar viel Cash verdient, weil die halt jemand gebraucht haben, der gut Englisch kann, der gut mit Kunden kann und der dann quasi neue Mandanten erstmal beschnuppert beim Essen. So, ich habe die dann durch Frankfurt geführt.
Ja.
Und habe so ein bisschen gecheckt, wie die drauf sind, ob das schwierige Mandanten sind. Und schwierige Mandanten lohnen sich meistens für eine Anwaltskanzlei nicht, weil die jede Piste nachschauen und bla bla. Und dann kommst du immer 0 auf 0 raus. Die haben halt einfach mich dann immer beauftragt zu sagen, ey, guck mal, ob die okay sind. Und ja, wie gesagt, ich bin da nicht rausgekommen, weil ich hatte eine Wohnung, ich hatte Bock, auf was zu machen. Und dann hatte ich mein Studium fertig, habe aber in einer Anwaltskanzlei gesessen und habe da irgendwelche Buchhaltungsscheiße gemacht. Und Gott sei Dank bin ich da irgendwann rausgeflogen, weil ich glaube, ich wäre sonst immer noch da. Das war wirklich, ja? Wie gesagt... Und ein weiches Kissen dort, weil es auch nicht viel Arbeit war. Ich konnte die Stunden selber aufschreiben. Ich hoffe, die hören die nicht zu. Hab dann natürlich, weiß ich nicht, kam um 10 hin, bin um 13 Uhr gegangen, habe aber offiziell 7 Stunden gearbeitet. Also so. Und ja, und irgendwann musste ich dann machen. Und dann bin ich so ein bisschen in den Marketingbereich gegangen. Da war ich aber auch nicht lange. Und dann hat ein Kumpel mich gefragt, ob ich jetzt nicht Zeit und Bock hätte, mich mit ihm zusammen selbstständig zu machen, weil der hatte schon für den Apfelwein Wagner diese Mistbällchen vertrieben, Mistbällchen to go. Es gibt jetzt auch als Eintracht Mistbällchen und den Jok-Jok-Schnaps. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt vom Alpa.
Ja.
Jok-Jok-Kiosk, da gibt es so einen kleinen Chai-Likör. Und das wollten wir zusammen machen. Und da bin ich quasi dann komplett aus allem raus. Bin zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, hier, selbstständigen Ding, sag, gibt's so, wenn du dich selbstständig machst, kriegst du so eine Förderung, dass du quasi ein Jahr das probieren kannst, ohne dass du direkt Cash machen musst. Zahlen dir die Krankenkasse und das habe ich dann gemacht. Und lustigerweise ist aus diesem Schnaps-Geschichten-Ding nie was geworden, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind Freunde, wir wollen auch Freunde bleiben und Business und Freundschaft ist manchmal dann so ein bisschen tricky. Haben dann gesagt, ey, weißt du was, du ziehst das Ding durch. Und ich hatte dann parallel das Glück, dass der Hessische Rundfunk gesagt hat, ey, die Sachen, die du machst, die sind geil. Wir wollen, dass du es auch für uns machst. Mit einem Kumpel zusammen, der auch bei einem anderen Podcast dabei ist. Und dann sind, der war schon beim HR und hat mich dann quasi da reingeschleust. So, da gibt's natürlich beim HR, wie ihr euch das vorstellt, ein paar Leute, die ja keinen Bock drauf haben, dass ich dann reinkomme. Aber es hat dann funktioniert. Und das heißt, eigentlich habe ich quasi dem Arbeitsamt einen Businessplan vorgelegt, wie ich meinen Alkohol an Diskotheken verkaufen will. Während ich aber eigentlich mich so selbstständig gemacht habe, wie ich jetzt gerade selbstständig bin. Und ich danke diesem Typen, der auf dem Arbeitsamt gesessen hat, weil viele Leute meckern immer darüber. Ich danke dem unfassbar, weil der war so nett. Ich glaube, der hat sich halt einfach gefreut, dass da jemand sitzt, der wirklich was vorhatte.
Ja.
Und nicht sagt, ey, ich habe keinen Bock, mich zu bewerben, lass mich in Ruhe. Und der war wirklich sehr, sehr kooperativ, hat das auch alles abgesegnet. Und ich habe im Nachhinein festgestellt, als ich quasi meiner Freundin mal den Businessplan gegeben habe, weil sie auch was machen wollte, da ist mir aufgefallen, ich habe komplett die falsche Mehrwertsteuer in diesen Businessplan reingeschrieben für den Alkohol. Das hat den aber scheinbar nicht interessiert. Hätte ich das so aufgezogen, hätte ich echt Probleme bekommen. Wie gesagt, hat dann aber damit nichts mehr zu tun gehabt. Und jetzt bin ich seit, wie gesagt, 3 Jahren, glaube ich, selbstständig. Und habe immer wieder Angst, wenn das Finanzamt sich meldet und sagt, hier, das ja. Jahr vorher war aber noch besser als das Jahr davor.
Ja.
Deswegen zahl mal ein bisschen XY voraus. Und ja, ich musste lernen, das irgendwie hinzukriegen. Zu sagen, okay, du hast einen Space auf deinem Konto, wo du nicht ran darfst. Und ja, da eben nie
ganz
ran.
Wichtig. Ganz, ja, ganz wichtig.
Ist es wirklich wichtig, ja, weil viele von meinen Freunden, ich habe, glaube ich, mit Justus Becker mal darüber gesprochen, dein Künstler.
Ja, klar.
Bei dem war es auch so, er hat gesagt, Digga, dritte Jahr ist das, was die Leute fickt. Und das habe ich immer im Kopf gehabt. Und deswegen vielen Dank, Justus, wenn du das hier hörst. Er hat mir gesagt, leg das von Anfang an zurück, dass du es parat hast. Das hat auch bis jetzt gut geklappt. Aber wir werden es sehen. So,
tja, ja. Hätte dir vielleicht auch mal jemand sagen sollen.
Mir? Ja, ja. Auf jeden Fall. Wäre besser gewesen. Nee, das Ding ist, also ich, ja, also ich kann aus der Musikbranche sprechen, wenn du zum Beispiel Vorschüsse bekommst für eine Vertragsunterzeichnung oder sowas ähnliches, dann ist es ja auch so, dass klar Geld ist, das du bekommst. Das heißt aber nicht, dass du das Geld nächstes Jahr auch bekommst.
Genau.
So.
Das ist genau das, aber die wollen dann trotzdem erstmal, dass du es so bezahlst, als wenn du es bekommen würdest.
Genau.
Und dass du das dann vielleicht eventuell wieder irgendwo zurückkriegst, bringt dir nichts, wenn du am Tag extra Geld hast.
Genau. So.
Hi. Gib mir mal Geld zurück. So, ja.
So. Wir hätten gerne 10.000 Euro von Ihnen. Für was? Für wann? Warum? So.
Das ist tatsächlich. Ja, ich muss sagen, ich habe durch meine Sendung, ich habe dann irgendwann einen verzweifelten Aufruf gestartet bei 93 und habe gesagt, Leute, ich brauche einen Steuerberater. Da haben sich so viele Leute gemeldet, da habe ich den sympathischsten ausgewählt. Und der regelt jetzt viele, viele Sachen für mich. Und auch auf die Weise, wie ich es will. Weil ich hatte vorher einen, den habe ich ausprobiert. Er wollte alles richtig korrekt machen, wie halt ja. ein Steuerberater, wie man sich so allmannmäßig vorstellt. Da brauche ich aber hier noch eine Unterschrift und ich will, dass du mir jeden Monat auflistest und bla Belege sendest. Und ich so, Bruder, soll ich meinen Job kündigen oder was? Da habe ich keine Zeit
für. Kann ich selber machen.
Du bist doch der Steuerberater. Und jetzt habe ich einen gefunden, bei dem schicke ich bei WhatsApp Sprachnachrichten und dem schicke ich bei WhatsApp Fragen. Und das war's. So wie ich mir das vorstelle und der regelt es dann alles. Also ich glaube, wenn ich jetzt diesen Mai überstehe, ich glaube, im Mai muss ich bezahlen, wenn ich das überstehe und die Krankenkasse sich dann auch anpasst, dann bin ich, glaube ich, aus dem Gröbsten raus, weil selbst wenn ich dann nochmal eine Gehaltssteigerung habe, dann habe ich aber irgendwann so viel Cash, dann ist mir egal.
Ja. Die Frage wäre, bist du bei der Krankenkasse als Künstler gemeldet?
Also ich habe jetzt letztens meinem Steuerberater mal diesen Antrag von der Künstlersozialkasse geschickt.
KSK, genau.
Genau. Ja. Aber ich bin noch bei der AOK. Ich weiß nicht, was die führen, ehrlich gesagt. Ist mir auch egal. Ich weiß nur, dass sie immer viel Geld von mir haben wollen.
Ja, es ist leider so, ja.
Ich benutze es gar nicht. Ich will nicht zum Arzt. Und wenn ich zum Arzt will, dann mache ich es auch. Ich hatte letztens einen Hexenschuss. Dann sage ich in meiner Sendung, ich habe einen Hexenschuss. Dann meldet sich halb Frankfurt und irgendein Private-Osteopath meldet sich und holt mich sonntagabends in seine Praxis und macht meinen Rücken gerade. Also von daher. Die AOK jetzt hört, ich brauche euch nicht, ich habe meine eigenen Ärzte. Alter.
Das ist echt so. Ja, vor allem ganz kurz, also wenn du halt irgendwie selbstständig bist, dann willst du ja auch nicht krank machen.
Ja, ich hoffe, dass die Anwaltskanzlei hier auch nichts hört.
Ja, sorry.
Ich glaube, ich war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann war ich in den letzten Jahren krank? Ich glaube gar nicht.
Ja.
Man ist dann plötzlich nicht mehr krank, wenn man nicht mehr dieses Dings hat, wie es früher aber auch mal war, so, oh geil, krank schreiben, dann muss ich 2 Wochen gar nichts machen, krieg trotzdem Geld.
Genau.
Ja, ist so. Das hat man nicht mehr und plötzlich geht's im Kopf, sozusagen, plötzlich brauchst du es nicht mehr. Also bei mir ist eher das Gegenteil. Egal wie schlecht es mir geht, ich schleppe mich dann auch mit dem Hexenschuss lieber irgendwo hin, weil ich halt weiß, quäl dich dadurch, am Ende fehlt dir sonst so. Also es ist wirklich sehr, sehr motivierend auch für einen selber zu wissen, dass man für sich selber arbeitet, aber auch geil. Also es ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Hexenschuss für jemanden Fremden arbeiten müsste, dann würde ich kotzen. Dann würde ich ihm sagen, ja, Digga, ich zeig dich an.
Ja, aber genau. Wirst du wahrscheinlich dann auch nicht tun.
Ja, eben.
Ja. Ja, sorry. Selbstständiger ist aber auch Selbstausbeutung.
Was?
Ja, wie er schon sagt. Du schleppst dich überall hin, aber gut, du machst es ja für dich selber.
Aber ach, manchmal, Selbstausbeutung im Sinne von, okay.
Ja, wenn es dir dann manchmal nicht so gut geht, dann wäre es vielleicht manchmal besser, dass man zu Hause bleibt. Aber dann geht das auch nicht oder macht man auch nicht.
Genau, geht nicht.
Aber wenn du sagst, du hast nicht das Gefühl, dass du arbeitest, sondern du machst das, was dir Spaß macht, dann fällt es dir vielleicht auch ein bisschen leichter.
Es ist halt tatsächlich so. Es ist wirklich, da ist nichts dabei, wo ich wirklich, wirklich denke, oh Gott, ich habe jetzt gar keinen Bock. Vielleicht sage ich es manchmal vor, weil ich halt müde bin. Aber wenn ich dann drin bin, dann geht es schon irgendwie. Also es ist, ich habe aber, glaube ich, auch den Impuls, dadurch, dass es bei mir echt auch nicht immer gerade lief, dass ich schon, ich verliere mich manchmal und denke, oh boah, ich bin irgendwie nervt, aber ich habe immer wieder irgendwann den Punkt, wo ich ein bisschen Ruhe habe. Wenn ich dann irgendwie ins Meridian gehe oder ein bisschen chille, denke ich mir, Alter, wie geil ist denn das alles eigentlich? Also das ist, ich habe schon wieder so eine Spirale in meinem Kopf, mir immer wieder zu sagen, Alter, nimm das auf gar keinen für granted. So. Also nimm das nicht für selbstverständlich, dass das, was gerade passiert. Und gerade wenn du siehst, wie es bei anderen läuft, die irgendwie, keine Ahnung, shitty Jobs haben und irgendwie, ja, eben dann auch noch weniger Geld kriegen und gar keinen Bock drauf haben und noch mehr arbeiten. Und ich kann echt machen, was ich will. Ich lerne unfassbar interessante Leute wie euch kennen. So, weißt du, es ist tatsächlich, man lernt unfassbar viele Leute kennen, wo man dann denkt, okay, mit dem könnte ich mal was machen. Ey, ganz im Ernst, ich war am Geburtstag von Henning Nachtsheim. Ehrlich gesagt, war es das für mich. Das so, mehr will ich gar nicht haben.
Nee, das war die Absage für unseren Termin eigentlich. Ne? Können wir kurz
hier können reden? Wir sagen. Ich wäre eigentlich hier gewesen und habe gesagt, hier Leute, ich muss auf den Geburtstag, seid nicht böse. Habe aber auch gesagt, wessen Geburtstag, damit ihr es versteht.
Natürlich.
Weil normalerweise ist es so, ich muss auf den Geburtstag, so eine Rando-Absage, die stimmt wahrscheinlich gar nicht.
Nein, du warst sehr engagiert.
Ja. Also ganz kurz, auf den Geburtstag muss man gehen.
Es ist tatsächlich so. Also für mich war es dann auch so surreal. Ich saß da wie ein kleiner Fanboy. Ich kann es immer noch. Das ist, wie gesagt, ich habe mit Henning Nachtsheim jetzt, glaube ich, 7, 8 Mal Fußball auch geschaut während Corona. Das ist für mich völlig geistkrank. So, ich sitze dann neben dem, der redet so, wie er redet. So, und der redet so, wie ich das als 11-Jähriger auf irgendwelchen Videos oder CDs gehört habe.
Ja.
Also, das ist. Man muss danach halt auch aufpassen. Weil ich kenne es von mir selber. Wenn Leute mich voll haben, und dann erzählen die mir ständig irgendwelche Sachen. die ich dann mal irgendwo gesagt habe und für Digga, ja, ich weiß, ich habe es selber gesagt. Cool, dass du das auch sagst. So muss ich aber aufpassen, dass ich nicht zu demjenigen werde, ja, zu Henny Nachtsheim, ja, irgendwie ständig irgendwelche, ich glaube, wir haben eine Geburtstagskarte für ihn geschrieben, wo ich extra in Klammern geschrieben habe, beziehungsweise schreiben lassen habe, weil ich keine schöne Schrift habe, extra auf Badesalz-Referenzen verzichtet. Einfach um, weiß ich nicht, weil ich glaube, Henny Nachtsheim ist irgendwie, weißt du, wird der 800. Typ wird zu ihm gehen und sagen, ich habe das und das und ich, was soll er sagen? So, und deswegen habe ich da, glaube ich, ein Gespür dafür entwickelt. Ich habe das einmal verloren, dieses Gespür, da waren wir in Berlin, als ich Eintracht da gespielt habe, da sind wir mit Mike Franz und feiern gegangen und da war HP Baxter und ich war schon so besoffen, was mache ich? Was mache ich? Wie behindert kann ich sein? Was mache ich, als ich ihn getroffen habe?
How much is the fish?
Na, ungefähr. Ich habe halber.
Okay, gut. Das wäre die zweite.
Das war die andere. Ja, sorry.
Ich habe mich instant geschämt.
Instant geschämt. Er ist vielleicht total danach gefreut, oder?
Nein, ich habe instant geschämt und habe ihm gesagt, Digga, ich weiß, ich bin bestimmt der erste Kreative, der so auf dich zukommt, oder? Und das fand er, glaube ich, ganz okay, dann, weil ich mich halt wirklich entschuldigt habe und gesagt habe, boah, das war... Ich bin zu der Person geworden, die ich selber verachte. Und habe das aber... Sekundenreflexionsmäßig irgendwie dann gemerkt und ja, hab die Nummer dann vom Eis bekommen.
Ja, aber ich glaube, wenn du so dich schon so.
Hyper! Gottes Willen, Alter!
Ich glaub,
hat er noch nie gehört, ne?
Oh, sorry. Ich glaube, es nervt ihn, wenn er selber immer noch sagen muss.
Wahrscheinlich,
ja.
Ich meine, klar, wenn irgendwelche Künstler ihre Lieder immer wieder singen müssen, ist schon ein Abfuck, aber wenn man solche Texte immer wieder singen muss.
Wenn man angeschrieben wird, dann.
Also bitte. Ich hoffe nicht, dass er sehr stolz auf diese Songs ist, Alter.
Sehr gut.
Also, frag mich, wie er auf sowas kommt. Das ist so fast wie Kafka, Alter.
Wahrscheinlich, ohne Scheiß. Das wäre nichts anderes, wenn du eine Deutschklasse nehmen würdest, sag, interpretier jetzt bitte den Text. Hyper und dann zählt er 700 Details auf.
Aber auch aufgeschrieben, also dass du es nicht mal hörst.
Genau.
So einfach nur, du liest es.
Das ist Laurent Garnier, bla bla. Und du denkst dir, bei jedem einzelnen DJ, der DJ schämt sich wahrscheinlich, dass er von diesem Typ genannt wird. Alter.
Ey, soweit ich mich erinnern kann, war das sogar so, dass damals DJs gesagt haben, benutzt meinen Namen nicht mehr.
Ich nehme den raus.
Was? Ja, Karl Cox, und keine Ahnung, was er gesagt DJ hat. Ich glaube, es waren wirklich... Ja. DJs da, die gesagt haben,
okay,
sag mal einen Namen nicht von deinem Scheißlied.
Aber habe ich mir damals wirklich gedacht. Da kommt so einer, der schon so ein bisschen gedacht hat, okay, das, was ihr gut macht, mache ich jetzt mal wirklich kommerziell und sehr, sehr cringe-mäßig. Und dann referenz ich aber alle auf euch. So.
Ja, das ist so.
Nur du denkst, hä? Dann denkt Karl Cox zu Hause und denkt, ich hoffe nicht, dass ich eine Inspiration für diesen Song war, lass mich in Ruhe. Alter.
Ja, vor allem das Geile ist ja, der hört ja solche Musik anscheinend auch.
Ja,
und macht aber seine Musik. Ja, genau. Wo genau. Du denkst so, okay, hast du gehört? Also,
ja,
so.
Genau.
Und es ist ungefähr so,
wie. Ihr seid meine Inspiration.
So, genau.
Also, aber
ja, weiß dann schicke ich dir meine Platte rüber, hör da mal nochmal rein.
Nochmal, genau.
Aber das ist ungefähr so, um das nochmal zu vergleichen: das ist wie wenn du einen Bundesliga-Song machen würdest. Du würdest sagen: Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Die sind nicht, aber egal. Ja. So, weißt du, du zählst einfach alle Bundesliga-Vereine auf, genau, und dann ist das Lied fertig. Ja. Das ist so weit ist die Kreativität.
Nein, Fußball!
Ja, genau.
Und Tor. Dann sagst du, Eckball! Einwurf!
Abseits!
Genau, und dann grüßt du noch irgendwelche ernstzunehmenden Musiker. Und wenn, dann bringe ich den Song raus und dann bedanke ich mich bei Moses, Vega.
Ja, genau. Und
ihr seid meine Inspiration gewesen, dass ich jetzt diesen Generic Bundesliga-Song gemacht habe.
Genau. Und dann klingelt es an der Tür und der Moses steht vor der Tür und sagt,
ja, hoffentlich. So. Und dann sagt Chelo zu mir, hier, du hast das mit dem Substantiv-Rap falsch verstanden.
Nee, okay.
Ja.
Ja.
Kannst du bitte ansprechen, Tobi? Ich kann nicht.
Ja. Ja, die Nummer ist halt die. Ich glaube, wenn du, ich meine, es ist...
Trotzdem ist gut, aber wenn du jetzt hörst, es tut mir leid.
Nee, ist auch alles gut.
Hyper.
Ja, das ist auch okay. Ja. Aber
Odessa Bar, geile Bar.
Was? Odessa was?
Odessa Bar in Berlin, wo ich ihn getroffen
habe. Achso, okay. Gut, damit hat er nichts zu tun, oder?
Weiß ich nicht.
Egal, wenn er es mit Scooter versaut hat, hat er die Bar genannt. Das ist auch gut. Ja. Man muss immer mehrere Standbeine haben.
Mehrere Standbeine auch mal genannt.
Nee, aber ich glaube, du bist ja dadurch, durch deine Podcasts und durch die Bekanntheit ja auch, sag ich mal so, in die Gesellschaft reingerutscht, wo du viele bekannte Leute kennenlernst. Ich glaube, das macht dich dann auch eher aus, wenn du so sagst, dass du eben nicht dieser Fanboy sein willst, was den Leuten dann entgegenkommt.
Ist das echt so? Ich glaube, André, also Vega und ich hätten genau dieses Gespräch auch mal. weil ich am Anfang schon immer am Auswärtsblock, ey, bitte lass mal ein Foto machen, und der immer zu mir, Digga, Alter. Und da kam ich letztens irgendwann zu ihm und hab gesagt, Digga, ich verstehe, was du meinst.
Ach, so war das? Du wolltest mit ihm...
Also ich habe ihn immer, ich habe ihn schon ziemlich früh gefeiert, so sehr, sehr, sehr früh. Und ja, wie du es gesagt hast, irgendwann lernt man sich halt kennen und macht ein paar Sachen zusammen. Und es ändert sich halt so, weil im Endeffekt merkst du dann, okay, das kann echt nervig sein. Und ich merke ja selber auch, wie es ist, aber am Ende ist es auch, glaube ich, wir sind alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, sind uns einig, dass man das gerne in Kauf nimmt. Wenn jetzt irgendein Besoffener im Stadion zu mir kommt und irgendwie rumschreit, das ist okay, mein Gott, so, der hört meine Sendung, solange der mich nicht beleidigt und solange der nicht... Ich gab wirklich, glaube ich, nur einmal eine wirklich unfassbar unangenehme Begegnung mit einem Fan. Das war in Mailand, weil der hat unglaublich gestunken und hat mich... Es gibt ja Leute, die fassen einen dann immer an, wenn sie einem was erzählen wollen. Und wenn die das Gefühl haben, dein Kopf ist ein bisschen weiter von ihrem Bett, holen sie dich wieder ran, weil sie Angst haben. Du könntest es sonst nicht verstehen.
Ja, genau.
So, Digga, ich höre dir zu, aber ein bisschen Abstand, Alter. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geduscht hast, Alter. Und dann konnte ich dieses Gespräch echt schwierig fortführen, dass ich dann so getan habe, als hätte ich jemanden getroffen.
Geil.
Bin zu einem Wildfremden in Mailand gegangen. Dann sagte, ey, bla bla, wir müssen noch was mit dem Kabel klären. Der Typ guckt mich an. Bin einen Schritt mit dem gelaufen und habe ihm dann erklärt, dass er mich aus der Situation rausholen musste. Also wie gesagt, aber am Ende, mich freut es auch trotzdem, dass Leute irgendwie das so feiern. Weil am Ende unterstützen die es ja auch.
Ja, klar. Ich verstehe es sehr gut. Ich hatte diese, hatten wir auch schon besprochen, diese Momente, wenn Menschen dir etwas ins Ohr rappen wollen. Unbedingt.
Ja, so, weißt du, ja, so. Aber tut's gut.
Ja, ich habe einen neuen Text und im Club.
Im Club, okay.
Ja, yeah, im Club auf irgendeinem Beat, also auf einen Song, der gerade läuft, und dann so, ja, ich habe einen Text und dann geht's los. Ins Ohr. Ja. Ganz nah auch und auch mit Spucke. Und
sehr gut, sehr gut. Das habe ich zum Glück noch nie gemacht.
Nee, aber.
Ja, aber ich habe Leute anders belästigt auch. Ich war eher der Schreier und komm mal her.
Ja, aber ich habe es erlebt.
Aber ich habe eigentlich immer regelmäßig geduscht.
Das ist wichtig auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, immer sagen, Leute. Das ist nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen rumfanboyt. Ich mache das auch.
Aber bitte duschen.
Ja, genau. Das
ist wirklich wichtig.
Ich finde auch immer, es gibt immer so ein bisschen Unterschied. Das habe ich hier auch schon gesagt, weil ich hier auch oft sage, wenn ich jemanden gut finde oder so, oder was ich gut finde oder so. Ich empfinde das... Mir wurde gesagt, manchmal bin ich so ein bisschen Fanboy, wenn ich hier sitze, aber ich finde halt auch immer, wenn jemand was gut macht, dann kann man es dem auch so sagen. Es kommt halt auf die Art und Weise drauf an.
Es ist im Endeffekt ehrlich gesagt auch geil. Also es ist, wenn wir gerne wirklich zu mir kommen und sagt, ey, ich will dich gar nicht stören, aber das, was ihr macht, ist so und so geil und bla bla, ey, das bedeutet mir die Welt. So, es ist doch, ich will ja genau, was du sagst. So, genau wie wir uns hier vorher getroffen haben. Du sagst, ey, ich habe deinen Podcast gehört, ich habe mich totgelacht. Super für mich. So, deswegen machen wir das. Genau. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie... weiß ich nicht, ein öffentliches Produkt mache und mich dann beschwer, warum hört ihr das alle? Das meint. So, also
genau.
Ist der Schwachsinn. Am Ende, wie gesagt, die meisten Leute sind, es gibt auch rührende Geschichten. So, manche haben mich auch fast überfordert. Es kam in Hamburg mal ein Typ zu mir und hat gesagt, ey, ich habe so viele Schicksalsschläge hinter mir, meine Frau ist gestorben, ich war schwer krank, hätte ich 93 nicht gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Und stand ich vor dem, okay, das ist zwar schön, aber das ist auch eine Situation, aus der ich jetzt gerne rausholen würde, weil...
Ja, klar.
Ich hoffe, dir geht's gut, so mäßig. Und, aber am Ende ist das, was du sagst. Weil ich mach das auch. Weil wenn jetzt zum Beispiel genau das, ich hatte ja diesen Transition-Moment mit Vega. Wenn V jetzt irgendwie ein Lied rausbringt, das war, glaube ich, zum letzten Mal, wo ich richtig ausgeflippt bin, war, als er mit Hafti Ich will es bar gemacht hat.
Ja.
Da habe ich das Lied gehört und habe gedacht, ach du Scheiße.
Ja.
Wie geil ist das Lied denn bitte, Alter?
Ja.
Und dann habe ich ihm auch nachts eine Sprachnachricht geschickt. Und habe gesagt, Bruder, Alter, einfach nur mal Respekt. Oder letztens auch bei Face, als Face sein Album rausgebracht hat, habe ich ihm auch gesagt, Digga, das ist ein absolut Brett, da kann ich fast jedes Lied hören. Das ist für ein Album nicht normal, wie gesagt. Und klar bin ich nicht der Einzige, der dann V das sagt. Aber am Ende ist es, glaube ich, für V dann auch cool, wenn er jetzt weiß, dieses Lied kommt gut an und ich mache es auf keine nervige Weise.
Ich glaube, es kommt doch drauf an, wenn du weißt, wann es gut ist. Wenn du nicht aufhörst und sagst, okay.
Ja, genau, wenn er nicht antwortet. Ja, sag doch mal, freust du dich nicht, dass ich dir das gesagt habe?
Danach war gut. Ja.
Aber hallo. Ich hab's doch gehört.
Hallo.
Und ich find's doch gut.
Hallo, Fragezeichen. Hallo, ja, genau. Zwei Fragezeichen.
Und dann so ein WhatsApp-Monolog führen, wo du da ständig deine Stimmung wechselst. Ja. Weißt du was? Wenn du nicht antwortest, dann lass mich doch in Ruhe. Antworte die ganze Zeit nicht. Hey. 10 Minuten später, tut mir leid. Können wir wieder Freunde sein.
Du bist so geil. Antworte doch. Du Arschloch.
Ja, genau.
Ich kauf nie wieder eine Musik von dir.
Genau. So. Einfach komplett.
Aber
einmal stand und zurück, alle.
Genau. Und irgendwann, glaube ich. Irgendwann nur noch Fragezeichen.
Ja.
Auch sehr gut. Fragezeichen.
Oder dieses Bären-Emoji, was um die Ecke schaut. Ne? Der Sticker. Ein trauriger Gift.
Ich glaube.
Das mache ich mal, gucken, wie Vega reagiert nächstes Mal, wenn ich so ein Lied lobe, wenn er jetzt irgendwie was macht. Hör mal.
Ich schicke ihm antworte doch.
Hallo?
Also, aber auch so richtig schnell, so nach einer Minute oder so.
Ich wollte nur mal testen, ob das hier funktioniert. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe zwei blaue Haken gesehen.
Hallo? Hallo?
Ich habe genau gesehen, dass du es gelesen hast. Ja.
Hallo?
Hallo? Genau, hallo.
Hallo?
Hallo? Immer sehr nett. Das ist schon zu viel, da musst du ja schreiben. Emojis ist schon das Richtige, glaube ich. Immer selber Emojis
schicken. Emojis ist auch gut, ja, genau.
Oh je. Ja, aber ich muss leider kurz erzählen, weil ich das auch direkt bei so einer Sache mir das in den Kopf gekommen ist. Bei deiner erfolgreichen Zeit, Steven,
ja, sorry,
war das für mich als Außenstehender
ja
immer ein bisschen schwierig, mit dir über die Zeile zu gehen. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich mache mir ein T-Shirt mit, das ist er?
Ach so, ja, das ist er.
Ja. Ja. Und dann sind wir 3 Meter gegangen und dann kamen dann irgendwelche Mädels. Hey, können wir ein Foto machen? Dann sind wir eigentlich nur noch beim Foto machen gewesen. Aber im Endeffekt war das auch, selbst das war cool. Also du,
ne, das ist halt, meine Freunde lachen mich auch immer aus, weil meine Freunde diejenigen sind, die quasi die Fotos machen müssen. Ja, dann gibt es ja dann auch so Leute, können wir mal ein Foto machen? Dann machen die unbeholfen ein Selfie und dann sagt einer von meinen Jungs, okay, komm, ich mach.
Genau.
Wie du sagst, die machen sich darüber lustig, aber es ist im Endeffekt jetzt auch, 99% der Leute sind tatsächlich einfach sehr, sehr nett. Die haben ein Gespür dafür und es reicht mir, glaube ich, schon, wenn die ein Gespür dafür haben, dass sie es nicht als selbstverständlich machen, dass sie einfach zu dir gehen. Ich hatte, glaube ich, den understatigsten Anfragen-Move, den ich jemals hatte für ein Selfie, war in Düsseldorf beim Auswärtsspiel auf der Toilette. Da hat mir einer mich angeschaut, der hat komplett nonverbal gelaufen, der hat mich angenickt, so. Ich habe zurückgenickt, dann hat er sein Handy rausgeholt, hat so einen fragenden Blick gemacht. Ich habe ihm zugenickt, der hat auch genickt, hat ein Selfie gemacht, hat nochmal genickt, ist weitergelaufen.
Geil.
Ja, das ist so ein Ding, wo ich... Also
Vielleicht wollte er eine Nummer haben, vielleicht. Hätte auch sein können, ne?
Oder wollte mir ein Handy verkaufen. Oder so, ja. Vielleicht wollte er auch gar nichts von mir und ich habe das einfach hineininterpretiert.
Ja, komm her, hat er gesagt.
Genau, komm her, komm
her. Du willst doch bestimmt ein Foto machen, oder?
Ja. Das finde ich fast schon. Also, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu treffen, den man cool findet, dann kann man wenigstens Hallo sagen. Aber nee, trotzdem finde ich geil, der Move.
Ist auch super.
Weil ich meine, was hast denn du davon? Du hast das Foto und kannst sagen, hier.
Ja.
Ich habe einen Basti getroffen, guck mal hier.
Ja.
Ja, und? Ja, ich habe einen Basti getroffen. Hier, guck. Ja, und? Ja, nix.
Ja, am selben Ort.
Am selben Ort, genau. Ja, gut, am Ende ist ja auch so ein bisschen, also ich glaube, wenn man sowas macht, ist ja auch immer so ein bisschen ein Beweis dafür, dass man was richtig macht oder dass man irgendwie...
Ja, aber zumindest irgendwas macht, was die Leute in irgendeiner Weise interessiert. Oder dass sie es feiern. So.
Ja, also. Genau.
Bei mir ist oft so, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ey, die finden es halt geil. Und dadurch, dass ich war jetzt, glaube ich, zum 4. Mal im Doppelpass zum Beispiel. Und Doppelpass war so eine Sendung, die habe ich als Kind immer geschaut, sonntags um 11 Uhr Fußballtalk. Und dann aber mit der Zeit ist die irgendwann sehr stammtischig geworden, dass man es nicht mehr schauen konnte. Wenn dann Mario Basler mir zum 800. Mal erzählt, dass er keine Schambeinverletzung gekriegt hat, weil es früher gab es nicht, bla bla bla. Und deshalb gab, glaube ich, viele Leute, die dann diese Art von Journalismus im Fußball nicht mal mochten. Wir haben das anders gemacht. Und sind trotzdem im Doppelpass gelandet. Und ich glaube, das feiern die Leute.
Ja.
Dass dann da jemand im Doppelpass sitzt und sagt, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr, Wolfsburg gegen Hoffenheim anzuschauen. Und die rasten da völlig aus, so. Aber ich sag's halt trotzdem, auch wenn ich dann einen Shitstorm kriege. Ich glaube, die Leute, die feiern das, weil die das Gefühl haben, okay, da hockt jemand, der sagt dann ein paar Sachen, die ich auch gerne mal irgendwie in der Öffentlichkeit haben würde. So,
ja,
die
genau.
Nicht selbstverständlich sind.
Wie, ja, genau.
Das ist nicht der 800. Typ, der da rumsitzt und sagt, ja, Bundesliga, ist alles ganz toll. Nee, ich saß im Doppelpass und hab den Leuten gesagt, ey Leute, ich war auch bei Sport 1, geile Szene war das eigentlich für mich. Da hat Leipzig in der Champions League gegen Paris gespielt und die konnten in dieser Runde damit Mario Basler und wer da alles gesehen, David Odonkor saß neben mir, die konnten überhaupt nicht fassen, dass ich für Paris war, als Deutscher. Dann sag ich so, bin ich schon mal kein Deutscher, ich bin Frankfurter so, also ich habe gar nicht, was habe ich mit Leipzig zu tun? Und ich habe mich wirklich gefreut, als Messi das Tor gemacht hat und der Typ, der Moderator, ist richtig ausgerastet. Das ist so, jetzt muss ich aber mal sagen, das nervt mich richtig, wie man als Deutscher nicht für die deutsche Mannschaft sein kann, auch wenn es Leipzig ist. Und dann in dem Moment, wo er mich anschreit, schießt Messi noch ein Tor und ich kann ihm einfach so ins Gesicht nehmen. Ah, sehr interessant.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was ausmacht. Also wenn man sich das anhört, das ist halt einfach wirklich, als würden Freunde über Fußball reden. Und zwar über Fußball reden, wie man über Fußball redet. Und nicht dieses Aufgesetzte, wie man über Fußball reden muss oder sollte.
Das ist nämlich, also das ist, glaube ich, das, was die Leute, ich glaube, da ist einfach echt, es gab einfach ein Vakuum. Dass die Leute so Sendungen geschaut haben, wie du gesagt hast. Und das war alles oberflächlich. Und dann, ja, niemanden anecken und jeder hat irgendwie Angst gehabt. Und bla, bla. Und wenn dann mal einer war, der irgendwie angeeckt ist, dann war das halt irgendwie völlig übertrieben, wo du dich auch nicht mit identifizieren kannst. Also wenn jetzt irgendeiner völlig debile Sachen sagt und so, ja, das ist nochmal ein echter Typ und ich sage, nee, das ist eigentlich nur dumm. Dass du halt einfach wirklich, da gab es ein Vakuum, glaube ich, dass die Leute Fußball immer konsumieren wollten, weil sie es von klein auf kennen. Der hat sich aber verändert und es hat niemand einfach irgendwo dargestellt. Es hat niemand dargestellt, dass du samstags die Spiele nicht mehr anschauen kannst, weil da Mainz gegen Augsburg spielt, weil da Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, weil Kräuter Fürth damit rumspielt, weil, weiß ich nicht, Leverkusen, also es ist einfach so, die Bundesliga ist nicht mehr so interessant, aber die Leute, die die Bundesliga präsentieren und Talkshows darüber machen, die haben ja trotzdem Interesse, das so positiv darzustellen, weil die verkaufen es am Ende.
Ja, klar.
Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen reingekommen in diese Entwicklung, zu sagen, boah, nee, Leute, das ist nicht interessant. Ja. Und man kann Bundesliga-Fan sein und man kann es trotzdem sagen. Und ich glaube, das ist auch das meiste Feedback, was ich bekomme, dass Leute sich freuen, dass wenn man, dass einer mal einen Doppelpass sitzt und sagt, so Leute, ich weiß, ihr hypt das hier, weil ihr denkt, ihr müsst das, aber Wolfsburg gegen Hoffenheim schauen sich nicht mal 5000 Leute an, da hören mehr Leute meinen Podcast so. Und es ist halt wirklich so, was halt sehr absurd ist, dass es einen Podcast gibt, wo vier Dudes über Fußball reden, die 7 bis 8 mal so viele Zuschauer, Zuhörer haben, wie im Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Hoffenheim. So, also mein Gott, wenn ich der Sohn wäre, würde ich denen auch sagen, boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich nächstes Mal noch Milliarden dafür bezahle,
ja,
wenn ich dann am Freitag dazu gezwungen werde, Bielefeld gegen Mainz zu zeigen.
Ja, ich glaube auch, also diese aus Fansicht und nicht aus journalistischer Sicht oder das noch, ich möchte es mal so sagen, verteidigen zu müssen. Hm. Weil es ist wirklich so, du hast dann ein Sonntagsspiel und du sagst dann, okay, boah, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich ein Spiel gucken, und dann guckst du an, welches Spiel kommt und dann denkst du so, gehe ich doch raus spazieren.
Es ist wirklich so. Also es ist früher bei mir eine Tradition eigentlich gewesen. So, meistens hat die Eintracht samstags gespielt. Gehst samstags ins Stadion. Gehst danach noch feiern. Und dann katerst du quasi sonntags und weißt ganz genau, geil, jetzt kommen 2 Sonntagsspiele. Die gucke ich mir hintereinander an. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich vor 6, 7 Jahren. Weil, wie du es gesagt hast, dann wachst du verkatert auf. Und denkst, ah ja, guck mal hier, Hoffenheim spielt gegen Mainz. Kann ich mir nicht anschauen, mache ich halt irgendwas anderes. Ist tatsächlich so. Also das ist halt eine Veränderung. Ich glaube, die haben wir in unserem Podcast beschrieben und wir sind, glaube ich, die Einzigen. Auch wenn es die Leute schon nervt, die das einfach immer wieder machen. Weil Leipzig wird nicht dadurch, dass sie immer länger da sind, dass sie immer wieder verteidigt werden, das wird dadurch nicht richtiger, dass sie da sind. Da muss man sich selber auch dran erinnern. Weil wenn du jetzt was hast, worüber du dich unfassbar aufregst, dann merkst du bei dir selber, okay, das schwächt sich ab, weil du selber keinen Bock hast, dich immer über das Gleiche aufzuregen, weil du auch A, dich wieder vor den Leuten wiederholst, die können es irgendwann nicht mehr hören und sagen, boah, ja, ist jetzt gut, Leipzig ist jetzt halt da, lebt damit. Und wir haben selber bei uns das gemerkt, diesen Impuls, wir haben aber dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen über diesen Impuls drüber und sagen, nein, Leipzig darf eigentlich nicht hier sein. Es gibt jetzt ein Pokal-Halbfinale, wo 4 Mannschaften sind, wo ich bei 3 Mannschaften weiß, Union Berlin, HSV oder Freiburg, da gibt's Menschen, da gibt's ganze Städte und Regionen, wo ich wüsste, das würde denen die Welt bedeuten, wenn die diesen scheiß DFB-Pokal gewinnen würden. Ich habe selber ein DFB-Pokal-Tattoo auf meinem rechten Arm, weil das für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben war, als Gacinovic auf dieses Tor zugelaufen ist. Und ich weiß ganz genau, in Leipzig sitzt irgendeiner, der gerade die Karte verwechselt hat, Helene Fischer-Konzert oder Fußball, setzt sich einen Bullenhut auf und dem bedeutet, das ist ein Scheißdreck. Wie soll es dem was auch bedeuten? Das gibt's jetzt seit ein paar Jahren. Der geht da hin und wenn er keinen Bock hat, wenn es regnet, geht er nicht hin. Dem bedeutet, das ist ein Scheißdreck, dieser Pokal. Und trotzdem ist er da und die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass er das gewinnt. Das ist wie, wenn du eine richtig geile Party hast und da kommt ein Typ, auf den kein Mensch Bock hat. Und der versaut dir einfach deinen Geburtstag. Warum? Weil er einfach da ist. Und irgendwie aus irgendwelchen Gründen kannst du ihn wegschicken. Und dann kommen die Leute noch zu dir. Lass ihn doch mal hier. Und du denkst, siehst du nicht, dass der mir auf meinen Tisch pisst? Und das ist doch egal. Du darfst ja auch nicht immer die Leute anmeckern. Guck doch mal, der hat gerade jemand verprügelt. Na und, mein Gott. Jeder darf auf den Geburtstag kommen. Nein, ist mein Geburtstag!
Ja, ich glaube auch, das ist so dieses, was sich so eingeschlichen hat, dass man irgendwann sich mit allem abfindet.
Ne? Mache ich auch. Was soll ich jetzt machen? So, also ich glaube, das glaube ich während Corona im Crashkurs gelernt. Warum soll ich mich jetzt aufregen? Ja, kann auch nicht mehr. Ich habe auch seit Corona keine Kapazität mehr. Ich habe irgendwann, glaube ich, für die neue Presse ein Interview gegeben, wo ich dann irgendwie gefragt wurde, wie hast du Corona erlebt? Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, normalerweise würde ich wahrscheinlich ständig auf irgendwelche Querdenker-Demos gehen wollen und die einfach angreifen wollen.
Ja.
Aber ich hoffe, es macht jemand anders, weil ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt selber gucken, wie komme ich hier durch. So, ja, wie du sagst, es gibt halt auch zu viele Sachen. Aber ich habe dann das Gefühl, bei uns im Podcast, wenn wir die Zeit haben, darüber zu sprechen und gerade wegen Leipzig jetzt, wenn es dann wieder akut wird. Die Eintracht hat jetzt in Leipzig gespielt, da muss man es halt auch immer wieder benennen. Einfach sagen, so Leute, da darf keine Normalisierung stattfinden, weil sonst schläft das alles ein. Ja, und ich glaube, dass das vielen, vielen Leuten aus der Seele gesprochen hat und dass wir deswegen auch irgendwie so eine, bei 93 zumindest eine unglaubliche Fanbase haben, die, ja, man kann es so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen kommerzmäßig, aber wenn du einen Podcast machst und du willst irgendwie Spenden haben, dann kannst du davon 1%-Regel ausgehen. Das heißt, 1%, die dein kostenloses Produkt konsumieren, die spenden dir auch was.
Ja.
Und bei uns sind es tatsächlich 10%. Und ich glaube, dass einfach das schon wirklich darstellt, was für eine unglaubliche Community 93 hat. Weil die halt wissen, okay, Gott sei Dank, da ist irgendjemand, der sieht das genauso wie ich. Und der hat dieselben Diskussionen mit seinem Großvater, ob Dietmar Hopp jetzt ein Wohltäter ist oder ein Arschloch. So. Und ja. Dietmar Hopp ist ein geisteskrankes Arschloch. Da kann er noch so viele Krankenhäuser und Spielplätze bauen, wie er will. Ja. Ist mir scheißegal. So, die haben ein völlig anderes Rechtsverständnis und dann haben wir dadurch, dass wir bekannter wurden, halt auch echt eine große Community an Anwälten, die Fans vertreten, die von Dietmar Hopp angezeigt wurden. Und denen können wir jetzt eine Bühne geben und das ist eigentlich echt ganz geil. Manchmal anstrengend, aber eigentlich ist es geil.
Ja, es ist zu viel Einheitsbrei.
Hm? Nichts, ich wollte nur Getränke bestellen.
So, ja, dann bestell doch.
Ja, sollen wir?
Ja, bestell.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, Tobi.
Nö, ist okay.
Ja?
Mach.
Super. So, Getränke sind da. Basti, wir haben unseren Barbesitzer Siggi und der schickt uns immer, weil er auch sehr viel zu tun hat, Sprachnachrichten mit Fragen an die Gäste. Ich würde die kurz vorspielen.
Gerne.
Und wir blenden sie natürlich hier in perfekter Qualität ein. Das muss ich immer dazu sagen, Tobi. Ist es so?
Ja,
so. Du brauchst nicht einen Kopfschüttel, komm.
Falls gerade eine neu angeschaltet hat.
Genau, falls eine neu dazugekommen ist. So, Basti, pass auf, es geht los.
Gutes TV, der Siggi hier, gell? Ich was sagen wollt, der Bombay Tobi und du, ihr habt doch heute Basti bei euch am Stammtisch, gell? Der Basti Rett. Soll ich schon mal gucken, was der so macht? Ich interessiere mich ja schon, wie die Leute da in die Kneipe kommen bei mir, ne? Der ist ja echt unterwegs, gell? Ist ja richtige Tausendser-Serie. Der macht da auch diese Podcasts, da macht er auch ganz viele, glaube ich, gell? Da ist ja so Fußballspiel unterwegs, da macht er so Staatsanwalt-Podcast oder so. Jetzt habe ich mir mal überlegt, was ich dem fragen könnte, weil das klingt echt interessant, was der so macht. Du kannst dem Basti mal Folgendes fragen, ne? Wenn jetzt eine Fee kommen wird, also nicht der Armin-Fee, sondern eine gute Fee, weißt du, die Bombe-Turm, jetzt wissen wir, was ich meine. Also ich weiß jetzt nicht so, wie du jetzt unterwegs bist hier mit dem Fußball. Ich glaube, du bist hier so Skaterboy oder so. Okay. Also wenn jetzt eine gute Fee kommen wird und sag, hier Basti, hör mal zu, Bob, du hast den Wunsch frei, weißt du? Und ich gebe dir drei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit ist, Stürmer für die Eintracht. Also ich habe Jahre, bis ich mitkomme. Ich habe ja auch früher gespielt, weil wir mehr so der Verteidiger, weißt du? Aber ich habe ja auch mitbekommen, war ja auch im K-Block früher. Die Eintracht braucht Stürmer. Also die Antwortmöglichkeit A ist Stürmer für die Eintracht. So ein richtiger Keil vorne drin, weißt du? Sofort an alle Regeln von UEFA, FIFA, GEMA, alles vorbei so. Einfach vorne drin im nächsten Spiel. Die zweite Möglichkeit ist eine schwarze Waschmaschine. Weißt du? Der Basti wird's wissen. Vielleicht kann er euch mal ein bisschen erzählen, was so auf sich hat, gell? Und die dritte Möglichkeit ist, jetzt pass mal auf, ein Bierchen trinke mit dem Herr Tinio. Aber da muss der Herr Tinio auch den Kopf abnehmen, damit der Basti sieht, wer der Tunner ist. Weil ich eine Beziehung habe, die beide, weißt du? Ich weiß auch nicht so genau, vielleicht kann er da auch mal ein bisschen was sagen. Aber ja, das kannst du denen mal fragen, gell? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, wir sehen uns ja später eh nochmal. Und wenn ihr nichts hier braucht oder so, gell, sagst du Bescheid. Also, das ist die.
Ich überlege noch. Ist auf jeden Fall sehr gut informiert, muss ich sagen.
Ist er, gell? Ja, Siggi ist ein
Riesenfan. Gerade die Sache mit der schwarzen Waschmaschine ist ja, tatsächlich ja. So. Das war eine unglaubliche Odyssee, die ich damals mit Otto hatte, die angeblich liefern wollten. Und dann war ich da, hat keiner geklingelt. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, kein Problem, bringen wir ihn dann bei der nächsten Tour. Ich frage, wann ist die nächste Tour? Und sagen, die sind 6 Wochen.
Otto-Versand
war das, ne? Ja, das war ja. Otto x Hermes zusammen.
Ach so. Sorry,
und das war ja. Wirklich eine absolute Katastrophe, was damals passiert ist. Und dann war die Waschmaschine nur noch weiß statt schwarz. Und ich habe aber gedacht, bevor ich das jetzt reklamiere, und mir wieder diesen Hassel gibt, dann behalte ich halt die weiße Waschmaschine in meine Fresse. Das heißt, auf die schwarze Waschmaschine, damit habe ich mich abgefunden, das heißt, das kann ich schon mal ausschließen.
Ja.
Ein Bier mit Herr Tinio habe ich meiner Meinung nach schon getrunken, weil er kam bei 93 Live in Berlin, kam der spontan auf die Bühne und hat tatsächlich mit uns ein bisschen gefeiert. Und da muss ich auch ein bisschen Props an die Hertha geben, die das gehört haben bei 93 und den wirklich zu uns geschickt haben, obwohl die wissen, dass wir Herr Tinio, das Maskottchen von der Hertha, eher so ein bisschen wie so ein flaschensammelnden Penner darstellen, der wirklich einfach immer neue Ausreden findet, warum er sein Leben nicht in den Griff bekommt.
Ja.
Deswegen, ich gehe hier ganz klar, und es war auch wahrscheinlich egal, was die anderen zwei Sachen gewesen wären, ganz, ganz, ganz klar zu dem Keilstürmer, Mittelstürmer für die Eintracht, weil ich den seit Spieltag 1 in diesem verbesserten Eintracht-System echt vermisse und ich damit den Leuten tatsächlich, glaube ich, auch auf den Sack gehe, dass wenn die Eintracht spielt mit drei Zehnern meiner Meinung nach, Boré, Kamada und Lindström, und dann ein paar Situationen sehe, wo ich denke, oh Gott, ey, wenn da jetzt André Silva gestanden hätte oder Sebastian Haller, dann wäre die Eintracht jetzt Vierter statt Achter. Also ich nehme Stürmer, Siggi. Liebe Grüße.
Ja, dann muss er sich mal dafür einsetzen.
Siggi ist absolut informiert.
Ja. Tatsächlich, muss
ja.
ich sagen.
Ja,
zu der Waschmaschine, ja, das, ja, ja. Das habe ich auch schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen her.
Siggi ist ein großer Fan.
2019, glaube ich.
Weißt du, was der macht, wenn er nicht in der Bar steht?
Der Siggi hat Podcast. Lauft. Ja. Das hat mich auch überrascht.
Respekt.
Ja. Die schwarze Waschmaschine, ja.
Aber meinst du, das ändert sich jetzt mit dem Neuzugang?
Ich hoffe aber, dass sie noch einen holen, muss ich sagen. Weil das ist so ein typisches Ding. Ich rechne fest damit, dass der sich im letzten Spiel bei Nord noch das Kreuzband reißt. bevor der zu uns kommt. Nee, ich glaube, die Eintracht hat es gesehen. Ich glaube auch...
Man hat dich gehört, oder?
Ich glaube, die Eintracht wusste das. Die haben sich wahrscheinlich mehr von Sam Lammers erhofft, was halt auch risikoreich war. Aber ich glaube, die Eintracht hat durch Corona einfach keinen Cash gehabt. Ich glaube, dadurch, dass die Eintracht so ruhig durch Corona gekommen ist, und im Gegensatz zu anderen Vereinen, ja nie rumgeschrien hat, so, wenn wir jetzt noch ein Spiel ohne Zuschauer haben, dann sind wir pleite, so wie Bremen oder so. Dadurch sind wir vielleicht so ein bisschen zu sehr davon ausgegangen, dass wir das schon irgendwie machen, um dann zu sagen, ja, komm, hol doch mal im Winter einen geilen Stürmer. Ich glaube, das ging einfach nicht. Oder die Eintracht, es ging nicht. Die wollten dann auch nichts Verrücktes machen, weil die dann halt im Sommer auch nicht wussten, wie ist der Markt für die Spieler, die wir eventuell verkaufen müssten. Deswegen, wenn wir einen Stürmer holen, dann müssen wir zu 1000% von ihm überzeugt sein und wir machen jetzt nicht so ein ja, nice-to-have-move, sondern gerade in Corona-Zeiten, wo die Kasse echt eng ist, machen wir halt keine verrückten Sachen und beten irgendwie, dass Paciencia aus dem Schwimmbad kommt oder dass Sam Lammers irgendwie sich einen Therapeuten gesucht hat. Ist beides nicht passiert.
Aber da drängt sich mir die Frage auf, die hast du bestimmt auch schon öfter beantwortet, aber ich muss jetzt einfach fragen, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, du bist ja schon sehr, sehr emotional an die Eintracht gebunden. Kann man so sagen, oder?
Ja, würde ich sagen, denken.
Wie kam es zu dieser Liebe?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, das ist so eine Standardstory, die wollte ich eigentlich nie erzählen, aber jetzt habe ich sie schon echt oft erzählt. Oh. Ich war, glaube ich, mit 5 oder 6 zum ersten Mal im Stadion, hat mein Vater mich noch mitgenommen. Es war gegen Stuttgarter Kickers, Eintracht hat verloren und ich wollte in der Halbzeit nach Hause, weil mir das zu laut war. Und weil die Eintracht-Fans Stuttgart Schweine gerufen haben. Es war eine sehr aggressive Stimmung. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe Angst. Als kleines Kind. Aber ich glaube, das war der Moment, weil ich habe diese Faszination nie verloren. Es war laut, es war ein bisschen rough. Die Eintracht hat zwar verloren, aber irgendwie auch, ja, es war trotzdem so, ich glaube, so viele Menschen hatte ich zu dem Zeitpunkt als Kind auch noch nie auf einem Haufen gesehen. Ich wüsste jetzt nicht wo. Also, wenn du als Kind so unterwegs bist, ist ja jetzt nicht so, dass du plötzlich denkst, ach, guck mal, hier sind 60.000 Leute, grüß euch. So, also, es war einfach so ein bisschen so ein krasses Erlebnis, was ich nie vergessen habe. Und als Kind hat man ja auch gedacht, ach guck mal, die Eintracht, sie haben einen Verein, der kann Meister werden. Der hat geile Spieler, J.J. Okocha, Yeboah, Andy Möller, Uwe Bein. Und dann so, ja, dann war es schon zu spät, dann war ich so hier bei dieser 91-92 Meisterschaft, in Anführungszeichen, war ich schon zu tief drin. Und dann war der Vertrag schon unterschrieben. Dann war ich halt Eintracht-Fan. Ich weiß auch geil, wie gesagt, das ist, glaube ich, weil im Fußballverein, wo ich gespielt habe, alle Eintracht-Fans waren. Mein Vater mich halt damit hingenommen hat. Also das heißt, es gab keinen krasses Erlebnis. Ich bin, glaube ich, als die Eintracht dann irgendwie in der zweiten Liga rumgedümpelt ist, mal so ein bisschen fremdgegangen mit Dortmund. Also habe ich mir quasi als Bundesliga-Fan dann ausgesucht, als die Eintracht nicht in der Bundesliga war, weil ich die irgendwie ganz geil fand, weil die halt Bayern geärgert haben. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Aber am Ende war es immer die Eintracht, so zweite Liga, nach Oberhausen gefahren, nach Cottbus gefahren. Ich glaube, was am wichtigsten bei Eintracht ist, dass es einfach ein soziales Schmiermittel ist, dass ich alle Leute, die ich bei der Eintracht habe, niemals verlieren kann. Wie du zum Beispiel Leute verlierst, mit denen du Abi gemacht hast, das geht auseinander, der eine zieht in die Stadt, der andere studiert da. Es gibt immer so Freunde, wo du denkst, okay, das war ja eigentlich unser Inner Circle, aber der ist jetzt plötzlich verteilt. Ja. Und das gibt's da nicht. Du siehst dich spätestens alle zwei Wochen, du siehst dich jede Woche, wenn du auswärts fährst, du hast immer deine Jungs da. Es ist, für mich ist es mit das Wichtigste in meinem Leben halt, er wird's nicht nur Fußball so. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich habe nichts anderes im Leben, sondern ich habe auch viele, viele andere Sachen. Aber Eintracht ist schon mit das Wichtigste, weil es halt alles beinhaltet. Freunde, Emotionen, Zusammenhalt. Die Stadt Frankfurt selber ist ja auch ein Teil davon. Quasi diese ganze Community. Einfach dieses ganze Frankfurt-Ding halt, was wir alle haben. So einfach, wir sind Frankfurter und wir sind ein bisschen anders als ihr. Wir sind auch safe cool als ihr. So, das ist schon ganz klar.
Ja.
So, weiß nicht. Wir hatten ja das Gespräch, bevor es hier losging,
ja,
dass ich niemals will, dass jemand Späti sagt.
Hast du vollkommen recht?
Ich habe keinen Bock, einfach, dass Leute auch nur im Ansatz denken, dass sie sich hier wie in Berlin aufführen könnten. Und bei mir durchs Nordend laufen müssten mit ihrer lila Mütze. Ich so, nee, Digga, vergiss dich. Geh weg. Und ich glaube, es ist einfach so ein... Das ist dieses Gesamtding, was ich halt tatsächlich einfach so als Heimat zusammenfassen würde. Da gehört die Eintracht selbst dazu. Und die Eintracht hat uns viel leiden lassen, aber die hat uns ja jetzt spätestens seit dem Pokalsieg ja auch viel zurückgegeben. Also wenn ich an diese Erlebnisse denke, wie gesagt... Ich habe zwei Tattoos, eins über die Eintracht und eins über Frankfurt. So, das sind schon sehr, sehr wichtige Dinge in meinem Leben. Und die Eintracht, dadurch, dass ich jetzt auch noch beruflich was darüber machen kann, ist noch mal intensiver geworden.
Ja.
Weil ich mich, selbst wenn ich jetzt privat irgendwie genervt wäre und denke, ah, die Eintracht soll mich in Ruhe lassen, die Eintracht hat verloren, ich gucke gar nichts, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Früher war es so, wenn die Eintracht verloren hat, habe ich mir am Wochenende gar nichts mehr angeschaut. So, dann war für mich Bundesliga gelaufen, dann habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt. Jetzt bin ich quasi gezwungen, auch wenn es nicht läuft, mir das halt anzugeben und darüber zu sprechen. Deswegen wahrscheinlich ist es jetzt auch nochmal intensiver geworden, glaube ich.
Ja, wir haben mal mit dem Boska darüber geredet, das zieht sich halt wie ein roter Faden. Ne? Dieser Zusammenhalt und auch selbst, wenn man nicht direkt so, wie soll ich sagen, im Stadionleben mit drin ist. Ich finde, ich weiß nicht, wir sind auch Frankfurter, wie das in anderen Städten ist, aber man hat immer das Gefühl, es ist so allgegenwärtig. Wie du sagst, so ein Schmiermittel. Ne? Das ist nicht nur der Fußball. Genau. Ja, also jeder Zweite hat einen Eintracht-Aufkleber auf dem Auto und das ist so, diese Identifikation ist ziemlich da und die Leute, dieser Zusammenhalt ist einfach krass und durch alle, da gibt es keine Schichten oder sowas, was das Thema angibt.
Ja.
Dass du von allen Seiten irgendwie was dabei und dann ist es auch egal. Und das ist das, was ich auch, und das haben wir auch schon mal gesagt, das ist so dieses, das ist nochmal das auf die Spitze gebracht, dieses ich bin Frankfurter, wie du es vorhin schon mal gesagt hast. Ja. Ich kenne das seitdem ich Kind bin auch nicht anders.
Genau. Und also, das ist für uns auch selbstverständlich. Guck mal, überleg mal so die erste Aktion hier in United Scandals auf Bamble Town, so, weißt du, gegen Ausländer hast, das war 1989. So, wenn du dir überlegst, wann das endlich mal deutschlandweit gesellschaftspolitisch diskutiert wurde, das war viel später. Für uns war es immer ganz normal. Ich bin in den Fußballverein gekommen, da war irgendjemand aus Saudi-Arabien, dem ging es nicht gut. Klar, Digga, komm zu mir nach Hause. So, das war gar nicht so, dass man sich da, so wie es heute teilweise auch Leute machen, sich dafür unfassbar feiern lässt. So, ah, ich bin ja, ich setze mich ja auch in eine U-Bahn, wo Ausländer sind. Ja, wow, du bist ja cool, ich esse auch gerne mal Döner. So, es gibt ja diesen Pseudo-Multikulturismus, so, wo die Leute plötzlich denken, ach, das ist scheinbar jetzt in, deswegen mache ich es auch.
Ja.
Frankfurt, wie du es gesagt hast, war immer normal. Und es war auch immer geil und die Eintracht ist genau das, was du sagst. Es ist am Ende egal, wo du herkommst, es hat alles eine Selbstverständlichkeit. Es hat aber auch einen Zusammenhalt und ich glaube, woran ich das auch immer krass merke, ist bei meiner Freundin, die kennt es gar nicht und die ist immer wieder fasziniert davon, was für ein Zusammenhalt es halt ist. Wir gehen irgendwie im Flughafen an den Schalter und dann habe ich einen Eintracht-Jogger an und zack, sitzen wir in der zweiten Reihe. So, weil er sagt, ach geil, ihr fliegt nach Istanbul, ich spiele gegen Fenerbahce, hier komm, bla bla, scheiß auf eure Bordkarten, hier könnt vorne sitzen. So, also, wie du es gesagt hast und wenn du im wenn du in einer anderen Stadt bist und siehst einen Eintracht-Fan, ist sofort ein Kumpel. So. Also es ist einfach wirklich so ein Code, der wirklich über alles, was das Stadion betrifft, hinausgeht. Das hast du, glaube ich, auch sehr, sehr gut gesehen, als wir den Pokal gewonnen haben. Und ich kam quasi praktisch zeitgleich mit der Mannschaft, mit meinem Auto auch wieder hier an. Und die ganze Stadt war voll. Es war nicht nur, dass das am Stadion eine Party war, wo Fußballfans feiern, sondern überall. in jeder verschissenen Straße, wo die vorbeigefahren sind.
Ja, und man hat aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt so Mode ist. Nee. Die haben jetzt gewonnen, deshalb bin ich jetzt auch Eintracht-Fan, sondern das schlummert in jedem irgendwie drin.
Ich glaube es auch. Und jeder kennt, ich glaube in Frankfurt gibt es niemanden, der nicht einen kennt, dem das wirklich viel bedeutet.
Ja.
Und dadurch bedeutet es halt auch so, da kann ich gar nicht viel drüber sprechen, da fange ich an zu heulen. So, es gibt einen Freund von mir, dem seine Freundin hat auch mit Fußball gar nichts zu tun. Und der hat dann auch, Stefan Reich, liebe Grüße, Elf Freunde, jetzt Hessischer Rundfunk, der hat dann auch geschrieben, dass er seiner Freundin zu Hause geheult hat. Die wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber die wusste halt, dass ihm das alles bedeutet, weil er mit seinem Cousin da stand. Und genau, der ist genauso alt wie ich, der hat genau dieselben 30 Jahre mitgemacht wie ich. Die Eintracht war immer der Versagerverein. Die haben nie irgendwas gewonnen. Und dann läuft er auf dieses Tor zu und ich hatte damals meine beiden Kumpels an der Hand und er hatte seinen Cousin im Arm. Und du wusstest ja, weil dieses Tor ja auch sich angedeutet hat, 70 Meter läuft er. Und du wusstest, Alter, das passiert jetzt gleich. Das passiert jetzt gleich. Und dann hast du diesen magischen Moment, wie du es gesagt hast. Und es gibt in Frankfurt, selbst meine Mutter, die hat mit Fußball auch nichts zu tun, aber selbst die ist dann nervös. Und die ist nicht nervös, weil sie denkt, oh geil, ich bin jetzt Eventfan, Eintracht, ich kaufe mir jetzt ein Trikot. Nein, die freut sich für mich, die freut sich für die Stadt, die freut sich, dass irgendwelche Leute um sie rum sich auffreuen. Und ich finde, der Pokalsieg hat das einfach nochmal richtig deutlich gemacht, was das den Leuten bedeutet und dass es was Schönes ist, weil es auch wichtig ist. So, es ist einfach auch wichtig für die Identifikation dieser Stadt, finde ich.
Ja, das unterschreibe ich komplett. Also, ein anderes Beispiel, also von mir selbst ist es so, wenn ich mit meinen Kids zu Hause gucke, dann wenn man Kinder hat und so weiter, dann ist man immer ein bisschen so, man achtet, was man macht und so weiter und so. Ne? Und wenn ein Eintracht-Spiel guckt, wo es dann um was geht und die Jungs das erste Mal so mitkommen, gucken, und dann ist es halt so, wo du sagst, okay, dann achtet man halt einfach nicht mehr drauf. Weil einfach das Herz so da ist und ich weiß noch, die Eintracht schießen so, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, keine Ahnung, DFB, es war nicht das Finale, aber es war irgendwie so, Kids auch ausgestattet, die haben Trikots angehabt, die wussten gar nicht, was die anhaben und keine Ahnung was, aber die sehen so, okay, der Papa, wer ist dieser Typ da auf der Couch? Wirklich, das war so. Die haben mich mit solchen riesen Augen angeguckt und gesagt, was ist mit dem los? Weil ich stand praktisch auf der Couch so und war halt auch lauter und rumgebrüllt alleine zu Hause. Was heißt alleine? Ich war mit meiner Familie so. Aber das war so dieses, die haben gar nicht mehr aufs Spiel geguckt. Die gucken mich nur an und denken so, okay, irgendwas anders als sonst. Und das ist, glaube ich, so das Ding, wo man dann halt auch immer wieder abgeholt wird. Also ich finde, das ist so... Da geht man sich auch immer wieder rein. Also es ist so auch so ein Sehnsuchtsort, finde ich. Einfach, wo man sagt, okay, auch selbst wenn es nicht läuft. Ne, man braucht es auch irgendwie dann zu sagen, okay, ich leide dann jetzt mit oder was auch immer. Es ist eben nicht nur, wo man sagt, okay, jetzt kriege ich vielleicht einen, aber es ist kein Bayern München oder sowas, wo du sagst, oh Mann, die haben unentschieden gespielt, die müssen aber immer gewinnen oder sowas. Nein, darum geht es nicht. Das ist eher wie das Leben. So, ne? Es geht mal hoch, es geht mal runter und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu poetisch, aber es ist
halt aber am Ende so. Ist es so.
Es ist so, ne? Und das ist genau der Punkt, wo man dann halt merkt, okay, auch die nichts mit Fußball zu tun haben, wenn es dann um was geht, dann weiß jeder Bescheid. Und das macht schon irgendwie aus. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, Fußballverein. Du bist im Verein und du bist in Frankfurt und du wächst so auf und da sitzt der Grieche, da sitzt der Türke, da sitzt der Marokkaner, da sitzt der Holländer, da sitzt der Deutsche, da sitzt der irgendwas und es ist scheißegal. Mhm. Es war auch, ne, gut, es war dann vielleicht nochmal stadtteilbezogen, wo du dann sagst, okay, wir sind jetzt nicht, also wir sind Frankfurter, das war so erstmal die Überschrift sowieso immer. Wenn es dann ins Kleine ging, dann war es halt, ja, wir sind Bockenheimer oder sonst irgendwas, aber es war nicht so, dass ich bin der Türke, ich bin der Marokkaner oder sonst irgendwas, das spielte und das seit der Kindheit. Ja, ich kenne es nicht anders, von der Schule nicht, vom Fußball nicht. Und das ist halt auch sowas, das kann ich auch, weil ich es nicht anders gelernt habe, auch bei anderen auch nicht nachempfinden. Weil es für mich einfach was ganz Normales ist. Und das ist halt, und ich finde das halt gut, man ist halt vorbelastet, man ist hier geboren und aufgewachsen, aber es ist halt einfach dieses Ding zu sagen, ich habe eine Verbundenheit dazu und ich würde das unterschreiben und ich glaube, das hat der Bosco auch gesagt und ich glaube, das wirst du auch bestätigen, in Frankfurt ist es was anderes als woanders.
Ja, das fühle ich auch so. Es hat natürlich, ein Teil schwingt damit, das ist auch diese Arroganz, die man als Frankfurt hat, die will ich auch behalten. So.
Die gehört auch dazu, finde ich.
Wir kommen überall hin, was los, fickt euch so.
Finde ich super.
Aber ich glaube, es gibt wirklich, wie du es gesagt hast, auch nicht viel Vergleichbares, wo das so krass ist. Es gibt natürlich Städte wie Hamburg, Köln, da ist es ähnlich so. Aber es war's dann auch schon. So viele fallen mir nicht ein. Du hast natürlich noch das Ruhrgebiet mit Dortmund, das ist nochmal was ganz anderes. Aber die finde ich halt nicht cool. So, es ist halt alles ein Unterschied, aber ich glaube, wir sind, wie du es gesagt hast, auch jetzt irgendwie nicht neutral, es zu bewerten, aber ich finde, in Frankfurt hat es schon, was Wichtiges, aber es ist halt allgemein der Fußball, so, der tut schon viel für das, was du genau gesagt hast. So, dass als so angefangen hat, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber als plötzlich Diskussionen über türkische Mitbürger kamen oder Flüchtlinge oder so, und ich habe gedacht, was, das diskutiert ihr immer noch? So, ich konnte das gar nicht greifen. Und ich war dann wirklich wie überfahren, dass wir hier in Deutschland Leute haben, die in die Wahlkabine gehen und sagen, ja, die AfD, die haben spannende Thesen. So, das war für mich unvorstellbar. Weil ich dachte, okay, wir, hier in Frankfurt waren wir vielleicht voraus, aber macht ihr mal 20 Jahre später, aber macht es trotzdem? Nee, im Gegenteil. Das ist dann in eine andere Richtung gegangen. Und mir hat am Anfang wirklich, wirklich das Verständnis gefehlt und so eine, ich habe das auch, glaube ich, dann ein bisschen verdrängt. Weil ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das nochmal in eine andere Richtung geht. Weil gerade, wie du sagst, wenn du viele Leute hast, die irgendwie internationale Geschichte haben, nenne ich es jetzt mal, kriegst du auch mit, wie es denen geht. So, die kriegen keine Wohnung, weil die Mohammed heißen. So, was weiß ich was. Und dann tut es dir auch leid als Deutscher selber. Kannst aber irgendwie auch nicht viel machen, außer irgendwie zu sagen, ey, wenn was ist, sag Bescheid. Und dann entwickelt sich das aber nochmal in eine falsche Richtung. So, also die waren auch zum Punkt A und du denkst, ey Leute, wir müssen weiterkommen irgendwie, das geht nicht. Und jetzt geht's aber nochmal weiter nach unten und du stehst daneben und denkst, Leute, ich halte es kaum aus. So, also es ist wirklich kaum auszuhalten. Und da muss ich trotzdem sagen, ist Frankfurt in dem Sinne stabil geblieben. Ich meine, es gab ja dann irgendwann montags diese komischen Pegida-Bullshit-Sachen. Dann natürlich im Osten, was weiß ich, aber es gab es in ganz Deutschland und in Frankfurt wurde es ja auch probiert. Und in Frankfurt, da sind mehr Leute auf meinem Geburtstag als auf so einer AfD-Demo. So. Und das ist schon irgendwie trotzdem stabil, finde ich. Aber ja, nichtsdestotrotz. Naja.
Ja, sogar ich als nicht ganz fußballaffiner Mensch. Ja.
Boah. Das ist was machst du? Also hast du einen anderen Sport?
Basketball, ja.
Ja?
Ja.
Also American Basketball oder deutschen Basketball?
Ja, auch deutsch. Also ich bin natürlich...
Skyliners.
Skyliners, genau.
Habt ihr diese, ich kenne von Skyliners nur diese Rascheln. Diese
mehr haben die auch nicht. Nee, Quatsch. Nee. Nee, aber selbst beim Basketball war es immer so, dass die Eintracht im Basketball auch immer so das Nonplusultra war.
Krass.
Bis zum gewissen Punkt.
Okay.
Irgendwann. So, also in der Jugend. Aber trotzdem ist für mich so, okay, auch musikmäßig Frankfurt. So, also alles, was aus Frankfurt kommt, ist einfach.
Es ist im Endeffekt, finde ich auch, dass sich das gut widerspiegelt.
Das Beste. Punkt.
Ich finde wirklich, dass sich das gut widerspiegelt. So, genau dieses Ruffer, was wir besprochen haben, irgendwas in der Stadtgesellschaft oder beim Fußball ist, ist in der Musik auch.
Ja, genau.
So, es würde in Frankfurt, wenn jemand in Frankfurt Musik wie 5 Sterne Deluxe machen würde, dem würden wir hier wahrscheinlich die Fresse einhauen. So, hey, was geht ab, bla 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 bla. Weiß nicht, du musst, glaube ich, schon zumindest mal einen Kraftausdruck benutzen.
Ja, so ein bisschen.
Und so ein bisschen irgendwie cool sein. Ich weiß nicht, ich tue mich sehr schwer damit. Das sollen andere beurteilen. Wahrscheinlich würden die sagen, wir sind Assis. So. Das ist, glaube ich, das, was andere über Frankfurter denken. Ihr seid alle Assis. Sind wir wahrscheinlich auch, aber wir sind trotzdem, wir sind Deluxe-Assis. So, wir sind keine Ruhrpott-Assis, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie einfach so, ja, wie ich mir halt Stereotyp vorstelle, wie einer aus Dortmund halt aussieht. Ich glaube, hier in Frankfurt ist noch was anderes.
Ja.
Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns hier nicht selbst beweihräuchern. So, hier, Frau, sie ist das Beste hier. Also
ich bin definitiv dafür. Aber
das war gut, okay.
Nee, weil das gehört dazu.
Ich glaube auch.
Nee, das habe ich ja auch schon gesagt. Du hast immer diese raue Schale, aber danach, das ist ja das, was wir auch mit Boska gesagt haben, das ist diese Herzlichkeit, die da auch dann mitkommt, finde ich. Das, was ein Teil des Ganzen ist, wenn du dann mal da irgendwie durch bist und das klingt ja bei dir auch direkt durch, ne? Wenn du sagst, okay, du weißt, alles hart und wir sind irgendwie hart, aber wenn einer was braucht, dann sag, komm her,
genau.
Wir machen das, wir helfen dir, wir regeln das zusammen und es ist manchmal ein bisschen schwierig, da hinzukommen, wenn du so von außen
aussagst. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, viele können es nicht nachvollziehen, weil die dann halt denken, also ich glaube, der beste Vergleich hat mein Kumpel, mit dem ich 93 mal aus Köln gebracht, der hat gesagt, ey, in Köln kannst du auch alleine weggehen. So, da gehst du irgendwo hin und dann sagst du, ja, setz dich dazu, ja, mein Junge, bla bla, wir trinken einen Kölsch. Wenn du in Frankfurt alleine weggehst, guckst du den an und denkst, was ist mit dir, Alter? Hast du keine Freunde oder was, Alter? So ein bisschen. Also ich muss sagen, ich würde nicht gerne von außen nach Frankfurt kommen.
Nee
ich glaube, das funktioniert auch nicht so.
Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, weil das so...
Die verstehen das auch nicht.
Die haben andere Codes, dann kommt einer von außen und dann guckst du dir erstmal an. Also du musst, glaube ich, durchhalten. Ich glaube, wenn du dann drin bist, wie du es gesagt hast, dauert ein bisschen, aber... Echt? Ist auch im Endeffekt besser.
Das ist, das, guck mal, ich möchte jetzt ein anderes Beispiel nehmen, was aber, glaube ich, stellvertretend dafür ist, worüber wir gerade reden. Ich weiß noch, wir waren einmal im Goldfisch feiern.
Ja.
So mit der ganzen Jungs-Gang und normalerweise waren wir auch immer so jungsmäßig unterwegs und dann waren auch die Mädels dabei. Und dann hat vom Freund, also wir standen dann halt im Kreis, getanzt und Spaß gehabt und so weiter. Dann hat die Freundin von einem gesagt, hier, wenn ihr im Kreis steht und Spaß habt, also erstmal kommt man gar nicht an euch ran, aber sobald du dich umdrehst und an die Bar gehst oder aufs Klo gehst, ist direkt das Lächeln aus deinem Gesicht weg. Das heißt, keiner hätte Bock, dich anzusprechen. Das heißt, du bist total locker, wenn du in deinem Kreis bist. Und dann gehst du raus und dann ist so dieses... Ich bin unantastbar. Ich glaube, das ist aber so, das ist so ein bisschen diese Mauer, die man hier auch braucht. Kann ja nicht mit jedem gleich immer cool sein. So.
Ich finde das auch ehrlich gesagt. Wenn du in Köln weg ist, warum belabert der Typ mich an, dass ich mit ihm trinken will? Der kennt mich doch gar nicht. Es kann auch sein, dass ich dem gleich das Geld klaue. Also.
Weil wir Frankfurter sind.
Ja, wir machen das hier so. Du bist doch selber schuld, du hast mich reingeladen. Alter. So. Hättest du mich mal böse angeguckt, wäre ich nicht gekommen.
Wir machen das hier so. Genau. Sehr gut.
Wenn ihr so drauf seid, ist ja euer Problem. Ja, aber das ist hier, glaube ich, das ist wirklich eigen. Man sagt das ja auch immer mit den beispielhaft dafür sind ja auch immer die Kellner in Sachsenhausen, die ja, einfach genau. Sinnisch sind. Mhm. Das ist ja ein sehr gern genommenes Beispiel. Auch wenn ich mit meinen Kollegen weggehe, die alle nicht von hier kommen, dann sage ich so, ah, der ist ja komisch drauf. Und ich feiere das voll.
Ja, genau.
Weil ich gesagt so, also ich? Bin wie der.
Ja, genau.
So,
ja,
der so, ja, was soll ich trinken? Ja, ja. Die sind dann erstmal so total konsterniert und für mich so, ja, ja, mach mal einen großen Sauergespritzen.
Es gibt halt echt Leute, die schreiben dann negative Yelp-Bewertung. Das Personal in dem Restaurant war ganz schön unfreundlich.
Ja, guck doch mal, wo du hingehst.
Und denkst du, Digga, weißt du schon, wo du hingegangen bist, ne? Wahrscheinlich hast du einfach zu langsam bestellt.
Ja, genau.
Das guckst du auch in die Karte. Aber am Ende ist es genau das, was du sagst, weil selbst der Kellner im Wagner zum Beispiel oder im gemalten Haus, der bringt dir trotzdem, was du haben willst und weißt du, also der ist vielleicht dann irgendwie ein bisschen schroffer, aber am Ende kriegst du, was du willst und am Ende gibt er dir trotzdem zwei Mistbällchen aus und sagt, hier, schön, dass ihr da wart, ciao.
Ja, genau. Ja,
das ist besser, wie du sagst, das ist einfach ehrlicher irgendwie auch. Ich meine, was soll er da, der muss da arbeiten, ne? Der hat vielleicht gar keinen Bock.
Der hat vielleicht gar keinen Bock.
Ja. Also was soll er jetzt da
groß... Der muss dann arbeiten,
ja. Und dann hast du, bist du woanders und dann kommt einer an und grinst dich an und sagt, hey, schön, dass ihr da seid.
Was kann ich für sie tun?
Ja.
Na, also, brauchst mir nicht vorspielen, als wenn du Bock hättest, für 11 Euro die Stunde mir irgendwelche Sachen zu bringen.
Genau, ist mir suspekt.
Und es ist nicht mal dein Restaurant, Alter. Du arbeitest auch noch für irgendjemand, der dich ausbeutet.
Und dann kommt die Moët-Flasche mit Wunderkerzen.
Genau. Hey, so. Hey.
Ja, das ist das Beste. Aber ich find's gut. Ich hatte mal so einen Ausflug in der vorherigen Folge, ich weiß nicht mehr, welches war, zum Thema Späti.
Späti, ich glaube, ich habe mit dem Wort schon Probleme, weil das so ein verharmlosendes, so, weißt du.
Wie heißt das für dich?
Kiosk.
Super. Oder Wasserhäuschen, ne?
Oder Wasserhäuschen, ne?
Genau.
Kiosk.
Späti.
Späti ist so ein, ich weiß nicht.
Ja. Genau. Das Problem ist, man verbindet es auch so hart mit Berlin.
Ja, ich möchte das nicht.
Und das Problem ist, ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Frankfurter vielleicht auch mehr haben als andere. Ist einfach dieses Getue, wenn ich das so sage. Ich mag Berlin, ich bin immer gerne in Berlin, ich bin immer gerne wieder zu Hause.
Hasse Berlin, Alter.
Ja, das ist okay. Aber das ist so dieses so, alles ist cool. Und wir sind die Coolsten. Dabei sind ja die Frankfurter die Coolsten. Nein, aber dieses Übernehmen und wir haben es erfunden und hier ist alles cool. Wir haben
nicht ins Kiosk.
Er hat seine 5 Minuten.
Ich gehe zum Kiosk und fertig und ich zelebriere das nicht und feiere mich danach, dass ich bei einem Kiosk war.
Genau.
Es ist wie wenn du hier zugezogen hast.
Danke.
Ich war gestern beim Jokio-Kiosk, es ist mitten im Bahnhofsviertel, da waren voll die krassen Leute. Und dann machen die morgen eine Stadttour durchs Bahnhofsviertel und dann sagen die zu dem Scout, ohne sie wäre ich aber hier nicht hingegangen. Und dann posten die ein Bild, ja, Jokio-Kiosk und der Alpa hat mir sogar Hallo gesagt. Wow, Alter. Alpa sagt zu jedem Hallo, Alter. Vielleicht, weil er will, dass du bei ihm Bier kaufst.
Genau. So.
Ich habe auch mit dem Alper schon mal gesprochen. Und ich gehe so zu einem Yorkio-Kiosk. Wow, Alter. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist genau.
Geh nach Kriftel zurück, Alter. Dann wundern dieselben Leute, wundern sich, dass sie in Altsachsenhausen die Fresse voll kriegen, weil die sich genauso in Sachsenhausen verhalten wie auf einem Dorffest bei sich und denken, die wären hier der Typ, der den Pfahl am weitesten in den Boden schlagen kann und kriegen dann in die Schnauze. Wo du denkst, in Sachsenhausen steht in jeder zweiten Kneipe keine JGAs. Ist auch richtig so. Ich glaube, ein Frankfurter würde auch niemals, wenn meine Boys, wenn ich heiraten würde, meine Boys mir einen Bauchladen umhängen würden und sagen würden, hier ein pinkes T-Shirt und wir verkaufen Kondome. Ich glaube, so, Digga.
Auf der Zahl.
Genau, auf der Zahl. Ha, 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 weil es lustig, gell? Und dann steht dann auf dem T-Shirt, wir haben ihn gewarnt. Ha, 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 ha.
Und warte, und dann an der Konsti ins Späti.
Ja, und lass mal zum Späti gehen. Wir fangen an so ein Späti an und dann holen wir uns alle Dosenbier. Es gibt Leute wirklich, die dieses Ruffe, was Frankfurt hat, einfach zum Selbstzweck machen und das stört mich hart. So, wenn irgendein Justus zum Jokjok-Kiosk gehst und sagst, boah, ich bin voller urbaner Typ, weil ich trinke hier ein Bier an einem Kiosk. Wow, geh zurück ins Sullivan und zahl das achtfach und lass mich in Ruhe, Alter.
In Ruhe mein Bier.
Gibt es Sullivan noch? Nee.
Doch, ich glaube schon.
Echt? Gibt's noch?
Sullivan ist doch dieses Banker-Ding, glaube ich, ja.
Ich war da mal, ich hatte mal Billard gespielt. Zu meiner Entschuldigung.
Ich war auch schon ein paar Mal da, das war nicht schlimm. Ich habe nichts gegen Banker, die gehören genauso zu Frankfurt dazu.
Ja, ja.
Aber die sollen auch wissen, dass sie Banker sind und sich dann nicht mit ihrem Gantt-Pulli irgendwie da hinstellen, weil sie denken, ich bin heute mal ganz locker drauf, Alter. Hier, heute bin ich mal ganz locker drauf. Ich habe jetzt mal einen Sakko ausgelassen, ich habe mal einen Gantt-Pulli angezogen, hä? Das hättest du nicht gedacht, dass du mit mir so viel Spaß haben kannst, oder? Hier, du bist ja ein verrückter Typ, Alter. Und der Alp hat die Hallo gesagt, wow, Alter.
Wie ist das Kiosk? Jok, Kiosk. Genau. Nee, ich find's auch schlimm. Also, sorry. Kiosk, Wasserhäuschen ist okay und, was gab's noch? Was hatte ich? Kiosk, Wasserhäuschen und...
Früher haben wir auch Leute Bütchen gesagt, aber das
ist ja Bütchen
auch,
das genau, so Bütchen. Ja, doch, geht aber noch.
Ja.
Doch, ist halt alt, aber bitte kein Späti.
Halt auch nicht.
Das gehört ihm nicht hin.
Nee,
ist find so. Ich auch. Hat man auch nicht nötig, so. Warum sollte ich mir was von Berlin abschauen?
Auch ja, wenn die lang offen
das
haben.
Das ist genau das, was ich meine.
Ja, genau.
So dieses, ist alles, das hat mich immer gestört und ich hab auch immer so eine Abwehrhaltung dagegen. Auch wenn man dann mal in Berlin... ist und es ist alles cool und ja.
Das ist ja das Problem manchmal, mein Gott, ich bin auch manchmal in Berlin und da sind auch coole Leute und da gibt es coole Sachen.
Ja.
Aber ja, am Ende habe ich genau das Gleiche. So dieses, ich habe da so eine, wahrscheinlich manchmal sogar ungerechte Abwehrhaltung dagegen, weil ich das Gefühl habe, die in Berlin treiben das auch nochmal auf die Spitze. Ja. Die wollen so speziell sein, nur um das speziell sein Willens.
Dass es nicht mehr speziell ist.
Dass du genau so, Digga, alles klar, es hat alles Grenzen. In Berlin habe ich das Gefühl, die Leute, die geben sich unfassbar Mühe und investieren unglaublich viel Zeit, damit man ihrem Klamottenstil nicht ansieht, dass sie viel Zeit investieren. Ja. Und ich mir denke, hä? Also mach's entweder und präsentier dich so, oder lass dir halt wirklich, nimm dir wirklich keine Zeit, aber dann, weiß nicht. Dann feiern die sich, dass sie bei ihrer Großmutter irgendeine alte Jacke gefunden haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Das habe ich aus dem Vintage-Store, das hieß früher Second-Hand-Laden, das gibt's schon immer.
Ja. Was ist mit dem an der Konsti geworden?
Was?
Der Second-Hand-Laden an der Konsti, das Riesenteil. Ja.
Nee, es gab einen an der Hauptwache.
Da Konsti auch, an der Seitenstraße, wo dieses Sportwetten, Pferderennen-Ding ist.
Ach, stimmt. Ja.
Da ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst, Tobi.
Ist gar nicht, das ist beim Nachtleben weitergelaufen, ne?
Genau, ja. Da Richtung...
Ach so, stimmt.
Richtung Beineplatz.
Ja, stimmt. Da stimmt, sorry.
Dann die alten Bundeswehrjacken und...
ja, genau. Die sind jetzt... Ja.
NATO-Shop, Alter.
Ja, der ist weiter oben. Aber selbst Straße. Ja, genau. Ja, das kann ich sowieso nicht nachvollziehen, weil ich bin zwar jetzt 25, aber schon 35 Jahren dieselben Klamotten anziehe.
Ich muss sagen, ich gebe ganz viel Geld aus, damit ich mir dieselben Klamotten von früher wieder anziehen kann. Ich habe mir jetzt hier einfach für 150 Euro eine Orlando Magic Jacke gekauft, nur weil ich die damals weggeschmissen habe.
Genau.
Ich wollte es gerade ansprechen. Du hast einfach eine Orlando Magic Jacke an.
Ja.
Da gab es damals passend dazu so eine Knopfhose.
Knopfhosen, genau, die hätte ich auch gerne noch, aber die gab es nicht. Die Mitchell & Neese, muss ich sagen, die jetzt diese Retro-Sachen rausbringen.
Ja.
Ich bin sehr anfällig dafür, was ich momentan für ein Geld für alte Sachen ausgebe, die ich schon mal hatte.
Ja.
Aber dann irgendwo meine Mutter, die entweder verschlampt hat auf dem Dachboden oder sonst irgendwas. Fühlt tatsächlich, weil du hast vorhin gesagt, du bist Basketball-Fan, ich würde mich niemals als Basketball-Fan bezeichnen.
Ja.
Bin aber trotzdem jemand, der sich damals, glaube ich, 495 den Wecker gestellt hat, als die Rockets gegen die Magic-Finale gespielt haben. Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, bla bla. Und Klamotten. Ich habe auch sehr, sehr viele alte Basketball-Trikots. Wo dann Leute denken, ich wäre NBA-Fan jetzt. Denke ich mir, Digga, ich kenne zwar die Spieler, aber ich kann dir dazu nichts sagen, weil alle Namen, die ich auf meinen Trikots habe, die sind wahrscheinlich jetzt schon 50, 60 Jahre alt.
Ja, ja, die sind schon...
So ein bisschen, ich habe mich gefreut so ein bisschen, als dieser 90er-Hype wieder kam.
Ja,
voll. Weil ich dann dachte, boah, geil, das habe ich auch gehabt, will ich jetzt auch wieder haben.
Ich hatte am Orlando Magic diese Starter-Überziehjacke.
Ohne Scheiß, lustigerweise habe ich mir, wann habe ich mir das gekauft? Vor einem Monat. Habe ich gemerkt, dass du in Kanada, auch in so einem Vintage-Shop, konntest du genau diese, ich habe mir Notre Dame Fighting Irish, diese Überziehjacken von Starter, diese so Plastikjacken, habe ich mir tatsächlich auch bestellt, tatsächlich, wo ich mir denke, ey, hätte ich früher das alles behalten.
Genau.
Ja.
Und da merkt man heute erstmal, wie cool man eigentlich da.
Ja, Mann, das ist aber tatsächlich so.
Das war aber wirklich so. Und das war, und das finde ich auch, das ist auch so, ich weiß nicht, vielleicht Frankfurter Geschichte oder sonst irgendwas, aber das war damals immer schon so, dass, obwohl es nicht im Free-TV, wie man heute sagt oder so, dass man das gar nicht so verfolgen konnte, aber man in Frankfurt immer schon ziemlich up-to-date war, was diese ganzen Ami-Sportarten anging.
Ja, das war halt doch mal die PX da, weil die Amis da in Frankfurt waren.
Und du hast aber immer schon so, aber ey, ganz ehrlich, ich weiß noch, in der Nordi, ich habe beim Runners Point mir Raiders-T-Shirts gekauft. Und so Kram, weißt du, ich wusste gar nicht, was sie machen, ich fand es einfach geil aus. Ich liebe das Logo bis heute. Ich bin immer noch Raiders-Fan, in Anführungszeichen, weil ich das als Kind das Logo gefeiert habe. Sag ich ganz ehrlich?
Ich muss kurz was sagen.
Dafür sind wir hier.
Ja, ich war gestern seit langem mal wieder in der Stadt und war im Maizeil. Mhm. Und ich habe eine Jacke gesucht und ich bin irgendwie, warum auch immer, dann auch im Anson's gelandet.
Oha.
Ja,
oha. Hast du genau. Überhaupt nie rein?
Nee, eigentlich nicht.
Herrenausstatter.
Ja.
Ja. Ja.
Als alter Mann, weißt du. Da. So, und
ein Gump-Pulli kaufen. Ja.
Genau. Er wollte mal locker weggehen.
Genau. Genau, wollte ich mal locker einkaufen. Ich habe den Pulli nicht gefunden, aber ey, die haben in dem Store wieder Sean John.
Ja, Mann.
Niki-Anzüge.
Das kommt tatsächlich. Ich habe letztens jemanden mit einer Fubu-Jacke gesehen, ja. Alter.
Die haben Niki. Unsere Anzüge, die wir noch haben. Sind die bei dem Keller?
Ich habe noch zwei Anzüge.
Hol sie raus, bitte.
Die sind so versifft vom
Keller. Egal, Fall, aber, die waschen wir. Die sind wieder in.
Ja, aber Niki. Da können wir zusammen rein. In einen.
Ist egal. Nein, die sind wir in.
Ich habe auch letztens gedacht, ich müsste jetzt eigentlich meine alten South Pole-Hosen auf eBay reinstellen.
Ja, ja. Karl Kani und so. Gibt es viele Jacken. Aber ohne Spaß, Sean Joy Jacke. Nur die Jacke, 80 Euro.
Weil er ja nicht mehr so heiß.
Genau. Und dann dazu die Hose.
Das ist vom Puff Daddy die Marke.
Ja, ja, genau.
Oder wie Diddy, wie die neuen Leute
ganz sagen. Ganz kurz, oder, ich möchte jetzt mal klugscheißen, aber
ja.
Der heißt ja Sean Joy. Deshalb heißt die Marke.
Ja, wie heißt denn jetzt?
Nein, der heißt Sean Combs, glaube ich.
Ach, stimmt schon. Aber wer ist denn jetzt?
Danke für die rechte Zurechtweisung. Ey. Verdammt, das wollte ich mal klugscheißen.
Whatever. Auf jeden Fall gibt es die Jacke wieder einzeln zu kaufen. Also nicht als Anzug, sondern Jacke, 80 Euro und Hose.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was. Also
die sehen genauso aus wie unsere damals. Wir können die jetzt anziehen und wir sind wieder.
Nice.
Am Start.
Ja, aber ich weiß, ich glaube tatsächlich, der schwarze ist South Pole. Zumindest der Babyblaue.
Der South Pole. Der Babyblaue ist South Pole und der andere, der schwarze, ist Sean John. Safe. So. Und wir sind wieder am Start.
Ich habe mir damals tatsächlich, und es war kein Niki-Anzug, sondern so ein Regenanzugstoff, so einen Anzug gekauft. Da sah ich aus wie Missy Elliott. Das Geile ist einfach, ich habe den nur zu Hause angezogen.
Ach so, okay.
Ich habe mich früher immer in der WG gerne verkleidet, wenn ich geputzt habe. Wenn ich mal geputzt habe. Nein, aber ich habe den nie draußen angezogen.
Der rote.
Weil mir das zu hart war. Kannst du dich noch erinnern?
Ist der rote?
Der rote.
Ja. Yeah.
Der war hart. Und ein Echo habe ich mir mal gekauft, so einen blauen.
Oh, Echo, ich hatte auch noch so. Ich hatte so einen roten Echo-Hoodie, ich erinnere mich.
Ja, und das waren so.
Aber es ist wieder da.
Es kommt alles, ich habe auch das Gefühl, die haben so eine, die denken sich gar nichts Neues aus.
Nee.
Die denken so, bei welchem Modell sind wir jetzt angekommen? Ah, komm, lass die Air Force wieder rausbringen.
Ja, so.
Und was machen wir danach? Ah, komm, dann machen wir die MX 97 nochmal.
Classic. Ja. Das ist Kult.
Ja, klar.
Dann verkaufst du das.
Ja.
Irgendwann die jemals wirklich richtig weg.
Chucks?
Hm. Ich habe nie welche gehabt, muss ich sagen.
Sind die waren eigentlich immer da irgendwie.
Wie gesagt, eigentlich bei mir war es immer Jeans, Kapuzenpulli und Jacke, Turnschuh.
Deswegen hol die Sean John Jacke raus und du bist wieder völlig am Start.
Das kann ich nicht mehr machen, weil irgendwie mein Selbstwertgefühl sagt.
Nichts gegen die Jacke, die ist obergeil, aber die ist halt einfach drei Nummern zu groß.
Wer ist denn dieser alte Mann mit dieser coolen Jacke?
Cool. Hey, jungen Leute, was geht ab?
So, genau. Die ersten Euro. Nee, das ist wirklich. Früher war das ja cool. Wie gesagt, wir würden zusammen in diese Hose reinpassen und wir. Und jetzt muss man noch dazu sagen, wir hatten früher mindestens 20 Kilo weniger und haben diese Sachen angezogen.
Ja.
Also ich glaube, diese Bändel haben wir zweimal um die Hüfte geschnürt, damit die nicht runterrutscht. Ja. Das war irre. Aber gut, wir fanden es cool. Ja, jetzt noch die Frage, ist dieser Pulli auch größer als normal?
Welcher?
Jean-Jean.
Nee, also der ist oversized geschnitten. Ich habe ihn dann probiert, die Jacke.
Siehst du, genau das ist der Punkt. Jetzt wird alles oversized geschnitten.
Genau.
Früher war das einfach drei Nummern zu groß.
Genau.
Die haben nicht gepasst.
Ja.
Die waren einfach zu groß.
Ich weiß noch, wächst du rein.
Wie unsere DJ-Freunde damals einfach in den Übergrößenladen gegangen sind.
Kennst du den, Basti?
Wen?
Den Übergrößenladen.
An welchen?
An der Konsti.
Den Hirmann. XXL an der Ecke oder was
meinst du?
Ja. Und da haben die sich weiße T-Shirts gekauft in 5XL. Dann gingen die T-Shirts bis zum Knie. Aber das habe ich nicht mitgemacht.
Und die Ärmel auch.
Das war mir zu hart. Aber gut, ich habe ja auch immer die Jacke zugehabt.
Die kurzen Ärmel gingen dann eigentlich bis zum Unterarm.
Musst du dir echt überlegen, ey, wenn du früher, keine Ahnung, wie hieß es, Double Eight in der einen Seitenstraße, ist auch so ein Laden, wo du so Streetwear kaufen konntest.
Ja, genau, Double Eight, ja.
Wenn die damals in so Event gegangen wären und die würden plötzlich jetzt ihre alten Sachen wieder haben, wahrscheinlich ist das dreifache wert, ne? Diese ganzen alten Sachen. Und ich habe mein Basketball-Trikot gesucht von früher, was ich irgendwie verloren hatte. Das hat im Original $500 gekostet.
Ja.
Das ist schon... Ich bin ehrlich gesagt richtig sauer auf meine Mutter, dass sie teilweise einfach die Sachen weg. Das ist hier alte Klamotte. Ja, ich so, nein, eigentlich nicht. Alter. Ich hatte auch noch alte Basketballkarten. Hier Upper Deck-Karten und was weiß ich, mit Die-Cut und was weiß ich was.
Die habe ich irgendwo noch im Keller.
Und ja, habe ich auch gedacht. Bin dann in den Keller gegangen, habe die wirklich gesucht wie ein Kranker, weil ich dachte, boah, das ist meine Altersvorsorge, weil ich noch so eine alte. Ich habe gedacht, so eine Grand Hill Rookie-Karte hatte ich noch. Ich habe es nicht gefunden bis jetzt. Ich habe aber dann auch nicht in jeder Ecke geschaut und habe so ein paar gefunden. Aber ich bin früher, wenn ich daran nachdenke, wo bin ich immer hingegangen? In den Komikerladen. Und die hatten dieses Beckett, Alter. Das war diese Zeitung, wo du nachschauen konntest, wie viel deine Karten aktuell wert sind.
Ja, genau.
Ja. Wahnsinn.
Aber da gibt es jetzt auch eine Internetseite, Card Market oder sowas.
Würde ich aus Protest nicht machen. Ich gucke das immer noch in irgendwelchen Zeitschriften.
Das ist oldschool, das ist aber geil. Aber ich habe das tatsächlich gemacht, als meine Jungs Pokémon-Karten gesammelt haben. Und tauschen auf dem Schulhof und hier auf dem Boden und keine Ahnung was. Und dann, hier, ich habe dir ein Pack mitgebracht. Und so aus Spaß mal da eingegeben. Ich so, mach das bitte in die Folie rein. Diese Karte kostet 90 Euro. Die kostet 90. Nicht auf den Boden schmeißen. Und dann war es dann auch wieder egal. Dann habe ich gesagt, es ist mein Problem. Ich gucke einfach nicht mehr auf die Internetseite. Aber tatsächlich, die Basketballkarten muss ich mal in den Keller gucken gehen. Und ich weiß nicht,
Alter, die sind unglaublich viel wert teilweise.
Ich habe noch was, aber ich weiß nicht, ob das... Ich habe noch mehr als Basketballkarten, habe ich, glaube ich, meine Wrestlingkarten.
Die habe ich auch noch. Ich habe sogar noch diesen hellblauen Ring, Alter, mit... Gott hab ihn selig, ist jetzt, glaube ich, vor einer Woche gestorben, Razor Ramon. Alter.
Ja, Mann.
Boah, das hat mich echt mitgenommen, ey.
Ja.
Weil es war einer meiner ersten krassen Erinnerungen, Shawn Michaels gegen Razor Ramon, Leitermatch WrestleMania 10, Alter. Auf einer alten Videokassette von Carsten Schäfer kommentiert. Die bei jedem Schauen immer schlechtere Qualität wurde. Ja, der ist jetzt verstorben letztens. Das war tatsächlich.
Ich weiß auch nicht, das kann auch, glaube ich, keiner nachvollziehen. Wir hatten es auch mit dem Vega mal kurz gehabt. Dann haben wir auch erstmal nur über Wrestling geredet. Aber das ist so eine Sache, wenn man sich die Jungs jetzt anguckt, wie alt die geworden sind und dass die so krass die Jugend begleitet haben. Da sagst du, okay, einer nach dem anderen stirbt da weg. Und das ist krass, was man eigentlich, obwohl man mittlerweile so eine gewisse Distanz dazu hat, aber wie du sagst, so dann siehst du, okay, der ist jetzt gestorben.
Ja,
so.
Das hat mich echt
wirklich. Wo man sagt, okay, krass, weil das einfach so diese Jugend so krass begleitet hat. Das ist dann doch immer noch mal so ein, das hört sich jetzt übertrieben an, das ist schon ein kleiner Schlag, weil was da mitkommt, worüber man dann anfängt nachzudenken und so weiter und so fort. Aber das ist schon so wirklich, also heute, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Wrestling, ich gucke das auch nicht mehr und so weiter und so fort. Der Letzte, der da noch unterwegs war, war der Undertaker. Aber den hat man damals zum Beispiel gesehen, als er das erste Mal in den Ring kam. Also da kann ich mich dran erinnern, auf Tele 5 oder was das war.
Ja, genau.
Keine Ahnung was, da war er Begleitung, glaube ich, vom Million Dollar Man oder so. Aber das sind so Sachen, wo man dann selber merkt, krass, das ist schon lange her.
Ja, man wird doch alt. Das ist mir auch klar geworden, wenn man dann überlegt, wie lange dieses Leitermatch her ist. Das war, glaube ich, vor 25 Jahren oder was weiß ich was.
Ja.
Oder vor, keine Ahnung wann. Es ist schon, wie du sagst, teilweise ziemlich krass. Ich muss sagen, ich gucke auch nicht mehr so viel Wrestling. Ich bin es nie ganz losgeworden, weil ich hatte natürlich als Kind kein Cash. Und habe mir dann immer geschworen, irgendwann fliegst du zu WrestleMania. Das habe ich dann auch zweimal tatsächlich gemacht. Und bei einem kamen sogar die Hardy Boys zurück. Da konnte ich auch richtig ausflippen. Aber eigentlich wollte ich es nur machen, um so damit abzuschließen. Und zweimal bin ich hin und zweimal wollte ich nur wegen The Rock dahin. Da kam zweimal nicht. So, und jetzt habe ich aber gehört, dass er eigentlich dieses Jahr auftreten sollte, kann aber nicht wegen Film. Jetzt kommt er nächstes Jahr nach Los Angeles. Das heißt, da werde ich nochmal hinfliegen und so meinen letzten Wrestling-Dings aktivieren. Ne? Weil mir war es auch als Kind echt wichtig. So, ich bin richtig krasser Shawn Michaels-Fan gewesen. So. Das ist schon, wie du sagst, völlig übertrieben. Die machen da so einen Showkampf und du denkst, hä?
Ja, für mich war das aber damals keine Show. Also ich muss sagen, für mich war das damals bis zu einem gewissen Alter natürlich nicht klar,
dass ja, das gut, Show ist. Stimmt. Und, ja.
Ja, also es war für uns noch was, wie Leute heute sich irgendwelche Serien angucken. Hat man das halt damals geguckt und hat es halt für bare Münze genommen und fand es krass. Ich werde es niemals vergessen, wie ein Klassenkamerad von mir im Sportunterricht in der Grundschule einfach nur, weil er Hulk Hogan-Fan war, in einer roten Slipper-Badehose Sport gemacht hat. Der hat nichts angehabt,
außer diese rote. Hat auch sein T-Shirt zerrissen.
Das kann sogar sein, aber der ist halt einfach. Die Lehrerin hat auch gefragt, ob er sie noch alle hat, aber der ist halt tatsächlich nur in dieser Speedo-roten Badehose durch die Turnhalle gerannt. Das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Also ich war Jimmy the Superfly Snooker und bin durch den kompletten Klassenraum geflogen, als es noch ging, ohne sich irgendwas zu brechen. Aber das sind so Sachen, die gehen nicht weg.
Das finde ich auch. Es hat auch irgendeine Faszination. Wenn ich überlege, das habe ich früher dann im Freibad, haben wir das ausprobiert, so Hausener Schwimmbad. Ja. So ein paar Moves auspacken und so, natürlich verletzt du dich dann.
Hausener Schwimmbad.
Ja, wir waren immer Team Brentanobad, ne?
Ja, bin ich da. Beides. Ich muss sagen, als ganz kleines Kind war mir zu kalt, Alter. Zweimal dieses Naturbecken an und dann meine Großeltern wollten mich immer mit rüberschleppen. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist mir noch zu kalt. Aber irgendwann habe ich es auch mehr gefeiert, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, hier im Hausener Schwimmbad sind nur Rentner.
Drüben sind wenigstens. Ist mir dann auch aufgefallen, wenn ich da hingegangen bin, ausnahmsweise mit meiner Oma getroffen habe.
Genau, das
ist richtig. So. Ah, hi.
Ja, Brentana war schon cool, also.
Ist es auch.
Ja, du bist hingegangen und es war halt gerade in den Sommerferien oder so, wenn du halt nicht in den Urlaub geflogen bist oder in den Urlaub gefahren bist, dann waren immer Leute da.
Du
bist halt auch manchmal, also muss ich sagen, bin ich auch alleine da hingegangen und dann war dann eine halbe Klasse da und dann, keine Ahnung, also es war schon, war ein ganz anderes Feeling, muss man sagen. Also im Sommer lang über den Zaun geklettert, da Fahrradständer.
Haben wir auch aufgemacht. Wir haben sogar, als es zu war, haben wir einer gemacht, dann haben wir da abends Bier gesoffen.
Ja. Kenne ich.
Das habe ich tatsächlich nie gemacht.
Schwimmbad einbrechen,
Klassiker. Das war mir dann zu viel.
Doch,
ich hatte immer jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich da rüber geklettert bin. Hab's dann auch irgendwann gelassen, weil ich gesagt habe, nee, die Becken müssen ja gefüllt werden, da muss das
nicht bezahlen. Wir wurden sogar mal von den Bullen dann danach.
Haben die euch erwischt?
Hops genommen quasi. Ja.
Aber die sind dann eigentlich nicht wie uns, wir wurden auch einmal erwischt. Wir wurden auch einmal dabei erwischt, das war auch völlig behindert. Da waren wir im Brentanobad, sind dann da auch wieder raus und sind dann abends, weil wir wussten, es fahren keine U-Bahn mehr. Da Industriehof in die U-Bahn-Station, wir wollten es halt einmal machen, durch den Tunnel gelaufen. Und dann kommst du halt pechschwarz an der nächsten Station wieder an. Und die Leute sehen das natürlich und empfangen dich schon da. Das heißt, sie sehen es auf ihren Kameras und denken, oh, schon wieder drei Besoffene, die da reinlaufen. Ja. Und dann stehen die schon da und denken, oh, seid ihr behindert. Habe ich auch nie wieder gemacht, bin ich auch nicht stolz drauf. Aber das war so diese Brentanobad-Wrestling-Sommerferienzeit. Eigentlich gute Zeiten, ehrlich gesagt.
Ja.
6 Wochen einfach frei, Alter.
Ja.
Hey, ganz ehrlich, ich habe bei dem Satz gerade Gänsehaut gekriegt, weil ich genau weiß, was du damit meinst.
6 Wochen
also,
frei.
Das Ding ist, du fährst in Urlaub mit deinen Eltern, alles cool, hast einen coolen Urlaub.
Ja gut, aber meistens sind so 2 Wochen, aber dann hast du trotzdem was.
Ja, nee, aber du bist alleine ins Schwimmbad gegangen mit deinen Freunden. Das war wirklich dieser erste Hauch von Freiheit.
Ja, Mann.
Also klar, wenn du nachmittags nach der Schule dich mit deinen Freunden triffst, das ist das eine, aber du warst halt den ganzen Tag im Schwimmbad alleine. Hast dir mit deinen 10 Mark irgendwie eingeteilt, hast dir deine Pommes geholt, hast einen geilen Tag gehabt mit deinen Freunden und du weißt, morgen wird er wieder geil und so weiter. Aber du
musst auch nicht aufstehen.
Aber du hast so auch diese Unabhängigkeit von den Eltern. So, du bist wirklich frei in deinem kleinen Urlaub im Brentanobad. Das ist auch wirklich so das Ding. Ja, ich glaube, das haben auch wahrscheinlich einige Frankfurter gemeinsam, diese Erinnerung. Anders, immer anders. Aber war eine geile Zeit.
Tatsächlich.
Ja. Ich hatte das 6 Wochen am Stück.
Hä?
Ja, 6 Wochen am Stück Brentanobad. Da habe ich meinen Rettungsschwimmer gemacht.
Ja, ich hatte früher, Fahrtenschwimmer ist, glaube ich, das Höchste, was ich hatte. Ich fand aber nur diesen Aufnäher so geil. Früher hatte man dann noch so Aufnäher auf der Badehose.
Ja, genau.
Konntest du so drauf machen?
Ja, genau.
Hab ich gesagt, du hast es geschafft.
Ja, ich hab's geschafft.
Ich hab's geschafft, Alter. Ich hab wie so ein silbernes Ding auf meiner Badehose. Falls was ist, sag Bescheid, ich kann nicht retten.
Ich kann Leben retten.
Ihr wisst alle, was ich dafür getan habe. Genau.
Ich hab dafür geblutet. Basti.
Yes.
Wir haben eine Jukebox in Sigis Bar.
Yes.
Die man in Form einer Spotify-Liste natürlich auch öffentlich hören kann.
Ja.
Wir brauchen Songs von dir.
Songs oder einen Song? Oder mehrere?
Du oder? Das darfst du dir entscheiden.
Also der erste, der mir in den Kopf kommt, ist von meinem Freund Hardy Bogart. Der hat jetzt seinen Song rausgebracht.
Kürzlich. Vor kurzem, ne? Genau.
Genau. Ja, ist der? Bei Nacht heißt er, glaube ich.
Bei Nacht, ja.
Geiler Track. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, Vega, ich will es bar. So für mich einer der geilsten Beats der letzten Jahre. Ansonsten müsste ich überlegen, was vielleicht gemacht
hat. Übrigens kennen wir jemanden, der diesen Beat gemacht hat. Der dich auch nochmal kennenlernen möchte später.
Sehr gut. Ja. Kann ich den gleich dafür loben, tatsächlich. Ja. Es wird wahrscheinlich sehr viel Deutschrap drauf sein. Vielleicht denn noch irgendwas? Was habe ich denn noch? Ein Guilty Pleasure, ich höre To The Moon heißt das. Das ist auch ein ganz normaler Kommerz-Hip-Hop-Song. Den habe ich irgendwie bei einer, das ist irgendwie bei Spotify bei mir gelandet.
Von?
Ich weiß gar nicht, wie der heißt, das Typ.
Das Google. Das ist gut.
Ja, ich gucke nicht. Guck mal, ich nehme einfach hier mein Spotify, ich gehe rein und sehe, was ich hier am meisten höre.
Genau.
Was habe ich denn jetzt? Nee, das nicht. To The Moon von J&R Choi steht hier.
Mhm.
War mir vorher auch nicht bekannt. Dann habe ich hier ganz viel Face sein Album gehört. Das meiste Lied, was ich davon höre, ist Palast.
Mhm.
Was haben wir hier noch? Hörbücher habe ich auch gehört. Bleibe Liz habe ich viel gehört. Hier ist Skyline Stories.
Stark.
Guter Song. Und dann muss ich sagen, durch den Super Bowl, weil wir hatten es vorhin von alten 90er-Klamotten, ich bin auch durch die Super Bowl-Halbzeitshow komplett wieder auf 50 Cent, Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg hängen geblieben. Das heißt, The Chronic habe ich mir öfters reingezogen. Ein paar alte Eminem-Songs und die hier komplette This Is 50 Cent-Liste von This Is 50 Cent von Spotify, dieses hier Just a Little Bit und so ein bisschen. Auf dem Trip bin ich, glaube ich, gerade. Also das Erste, was ich momentan anmache, wenn ich Spotify aufmache, wahrscheinlich dann 50 Cent.
Okay, aber ganz kurz eine Frage. Zur Show vom Super Bowl.
Mhm.
Fandst du die geil?
Ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, weil ich so in diesem rosaroten Retro, oh Gott, wie geil die alle auf einer Bühne Ding bin, dass ich jetzt nicht mehr wirklich hier Manöverkritik üben könnte, zu sagen, das und das war vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich fand die wirklich geil. Wie halt geil eine Super Bowl Halbzeitshow sein kann, das darf man nie vergessen. So, da ist nie gute Akustik.
Ja, gut.
Ich fand das Setting ganz lustig.
Ja.
Aber ich finde, die Show hat einfach von den Leuten gelebt. Und von diesem Trailer. Also der Trailer war noch besser als diese Halbzeitshow, oder? Genau.
Danke, dass du es sagst.
Also dieser, ich glaube, diesen Trailer der konnte Trailer ich mir ohne feuchte Augen gar nicht anschauen. Genau. Und dann kommt Kendrick Lamar noch dazu und dann dieses Piano am Strand, Alter.
Genau.
Das hat mich schon richtig weggeflasht. Und ich hatte irgendwie Eminem auch so ein bisschen verloren, weil eigentlich habe ich ihn richtig krass gefeiert.
Ja, voll.
Feiere ich auch immer noch, aber so manchmal denkst du, na gut, ich habe irgendwie ein Jahr nicht mehr gehört und dann habe ich mich auch wieder in seine Sachen reingehört. Also Marshall Mathers LP 2 ist halt auch brutal.
Also nochmal, der Trailer war unglaublich, hat mir ein Freund.
Aber wenn du mich so fragst, hat dir das nicht gefallen?
Also nochmal, Trailer war unglaublich.
Ja, deswegen, aber.
Ja, und dann Show, also ich habe es nicht geschafft, wach zu bleiben. Für die Show, um sie live zu sehen, aber ich habe sie mir dann angeschaut und ich dachte so, ey, ohne Spaß, cool, aber na.
Ich glaube, dass die konnten die Erwartungen auch gar nicht erfüllen, weil jeder so gepumpt war einfach so. Das ist einfach diese Star Power, die es hatte, dann einfach mal diese Kindheitserinnerung, die er hatte.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass, ich weiß nicht warum, weil eigentlich müssten die es ja mal lernen. Ich habe keine Halbzeit schon im Kopf, wo ich denken würde, beim Super Bowl, okay, die war akustisch und von links her geil.
Ja,
so, die war immer so, dass du Gefühl hast, die müssen sich unglaublich abmühen zu singen.
Ja.
So, die kommen nicht in diesen Beat rein. Ich glaube, wer es wirklich am besten gemacht hat in den letzten Jahren, war The Weeknd, Alter. Weil der auch nicht nur auf der, der ist halt auch irgendwo rumgelaufen und dann konnten ein bisschen mehr faken.
Das war aber auch die, wo keine Zuschauer waren, ne?
Genau. So, der hatte halt quasi genau diesen Vorteil.
Ja, genau.
Dass er jetzt quasi wie so eine Private Show machen konnte und das habe ich auch. The Weeknd mag ich eigentlich auch. Das ist eigentlich auch ein cooler Typ.
Ja, aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was du sagst. Du musst überlegen, was die aufgefahren haben, obwohl die eigentlich begrenzte Mittel haben. Ich habe mal so ein Zeitraffer-Video gesehen, wie die das auf- und abgebaut haben. Dafür ist schon krass.
Ja, die haben halt auch halt nur diese kurze Zeit. So. Also die können, ich glaube, Ich glaube dir, das Ding ist, was auch lustig war, ich habe mir danach direkt, weil ich die auch irgendwo mal mit davon habe, hier die DVD von Up and Smoke Tour nochmal bestellt.
Vorbei.
Also Up and Smoke Tour ist halt, weißt du, und
Endlevel.
Wie konnte diese Halbzeitshow, wie soll die diese Erwartungen erfüllen?
Ja, das stimmt.
Wenn du einfach, ich weiß nicht, wie oft ich Up and Smoke Tour schon gesehen habe. Ja. Also es gibt drei Sachen, die ich in meinem Leben schon über 100 Mal gesehen habe. Das ist Abruzze, jede Folge von Seinfeld und die Up and Smoke Tour. Ich glaube, das sind diese drei Sachen und vielleicht WrestleMania 10.
Ja.
Und ja, ich glaube, das konnte es nicht erfüllen. Aber da landen wir wieder dabei, wie krass man durch solche Dinger merkt, wie alt man wird.
Ja.
Wenn man dann Leuten erzählen muss, das hat sich so angefühlt, wie wenn meine Eltern mir erzählt haben, das war noch echte Musik. So bla bla, wo ich mir denke, ja, die Mutter erzählt vom Krieg.
Ja.
Eigentlich habe ich jetzt vom Krieg erzählt. So, hier, das ist der Eminem, das sind noch Rede, Dr. Dre und so.
Ey, ich war in, ich glaube, es war Dortmund oder Düsseldorf. Das einzige deutsche Eminem-Konzert.
Wann?
Boah. Das letzte. Das ist, keine Ahnung, 2010.
Ah, okay, aber jetzt lately, also nicht früher. Weil ich war beim allerersten Eminem-Konzert in der alten Matschkap.
Nein, also das war das letzte deutsche Konzert.
Okay.
Aber trotzdem war es da so, das war für mich Abriss.
Ja, das ist schon geil, ja.
Und, das war so Open-Air-Ding, das war nochmal ein anderes Feeling. Plus, der hat auch echt abgeliefert, aber ja, genau, du erzählst Leuten, die es nicht wissen, vom Krieg.
Das ist tatsächlich so. So ein bisschen, da merkt man schon, wie alt man ist. Weil 50 Cent kommt jetzt nach Berlin, habe ich gelesen.
Echt?
Ja.
Ich war nur auf der 50 Cent Aftershow-Part. Präsidium.
Ich war beim letzten The Game-Konzert.
Oh, geil. Oh.
Wow.
Hate it or love it.
In Mainz. Das war stark. Ja, auch gut. Komm, ich mach von The Game drauf. Ali Boumaé. Super Song. Hast du einen, Tobi? Komm.
Ich nehm tatsächlich Still Dre. Weil den kann ich mir seit dem Trailer jeden Tag
Klavier anhören. Am Strand.
Ja, und weil mein Großer das am Klavier nachspielt.
Stimmt.
Geil.
Ja, der hat das gehört. Das hat ihn so geflasht, dass er sich das selber beigebracht hat.
Das ist aber richtig nice.
Also gut, nur diesen Anfang, ne?
Ja, klar. Aber
das ist schon...
Ist auch so ein Ding, wenn dieser, wenn das anfängt und du mit den richtigen Leuten bist, dann ist jeder piped. Jeder pumped. Ja. So, jeder ist hyped und pumped. Jetzt habe ich die Wörter vermisst.
Ja.
Pipe, pump. Aber jeder ist irgendwie so, du bist sofort im Modus. Wenn du irgendwie eine Hausparty hast, und bei Corona hatten wir ziemlich viele, und dann kommt dieses Ding, jeder freut sich.
Ja.
Also, wenn er einigermaßen normal in der Birne ist. So.
Ja.
Das sind auch die alten Zeiten, ne? Früher auf Kassette noch gehört.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so einen Rentner-Podcast machen. Heutzutage hier, der Treff ist Sport hier, das ist doch kein Musik.
Das stimmt.
Wobei, das hat Henny Nachts mir beigebracht.
Ja?
Henny Nachts hat zu mir gesagt, ey, man muss aufpassen, und er ist ja noch mal ein Stück älter als ich, dass man die Sachen von jungen Leuten nicht einfach per se aus Prinzip ablehnt. Zu sagen, hier, das ist Justin Bieber, gell?
Ja,
so, das habe ich mir echt bewahrt. Also ich kann mich echt auch auf neue Sachen einlassen und denken, geil.
Ja, voll.
Das finde ich auch echt geil. Und Justin Bieber ist halt ein guter Popkünstler.
Voll.
Ohne dass, also ich kann das zugeben, ohne dass ich sagen muss, okay, ich feiere den hart. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich finde den auch immer noch geil, Justin Timberlake oder so. Oder auch hier, wie heißt Billie Eilish zum Beispiel? Das ist eine riesige Künstlerin. So.
Ja.
Das ist jetzt nicht meine Musik. Da muss man echt aufpassen. Weil das per se abzulehnen und so wie manche Leute es machen, das ist meine Musik und ich nichts Neues. Weil ich, ey, ohne Scheiß, Travis Scott habe ich jetzt auch nicht umsonst gesagt. Ich feiere den auch auf eine andere Weise.
Ja.
Aber es gibt schon geile Artists, die Migos, also mein Gott.
Also weil du gerade sagst, Justin Bieber, so wenn ich irgendwie auf Hochzeiten auflege, ist das immer sehr willkommen und ich mag das selbst, wenn ich das auflege, weil da gibt es echt gute Songs.
Die eine Line, die er hat, weil ich weiß gar nicht, welches Lied, das ist Love Yourself, nee, wie heißt es denn, Love Yourself? Ja, dieses My Mama Don't Likes You, But She Likes Everyone.
Ja.
Mega Ding.
Ja, super.
Richtig gut.
Plus die Mucke ist auch gut. Also ist so ein cooler Beat.
Ja.
Super. Nee, auf jeden Fall.
Ja, ich bin da ein bisschen ignoranter, muss ich gestehen.
Das kann ich alles.
Ja, das ist alles.
Kann ich alles hier...
Ich muss mich damit mehr auseinandersetzen und ist auch okay. Ich hab,
wahrscheinlich, ja, stimmt. Wahrscheinlich kriegst du auch mehr mit.
Nee, die Sache ist die, was bei uns zu Hause absolut hoch und runter läuft, sind die Wumms-Lieder. Kennst du die?
Nee, die kenn ich nicht.
Das sind Fußballer-Lieder.
Okay.
Das sind
Wumms, ja.
Diese Ding. Und hier dass ich das jetzt gerade nicht auf die Reihe kriege, das heißt schon was, weil ich höre das jeden Tag. Sergio Ramos, hey, hey, na, 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 na. Alter, ich kenne die Originallieder gar nicht.
Verstehe ich.
Ja?
Nee, verstehe ich.
Hey, mach nochmal den Mbappé-Song. Oder ja, irgendwas weiß ich was. Das ist das, was wirklich auch auf dem Schulhof gesungen wird. Und im Unterricht. Nee, also das ist das Ding. Das höre ich wirklich jeden Tag, diese umgewandelten Songs. Ja, ich packe davon keinen auf die Playlist.
Okay, danke.
Auch. Ach doch, Sergio, Knochenbrecher. Nee, hey, nee, auf. Das ist so
auch ein Schockierer. Danke von den Zuhörern.
Ja. Und mein Sohn war total begeistert, als er irgendwann mal das Original gehört hat, hat er gesagt, das ist doch der Sergio Ramos-Song.
Ja, nein. Nein, das ist nicht.
Das ist Wacker Wacker. Nein.
Ach Gott, okay. Ja. Basti.
Yes.
Magst du noch was sagen?
Ich glaube, wir haben, wenn ihr nichts mehr wissen wollt, ich wüsste spontan nichts. Außer ich packe Eminem Love Yourself noch auf die Playlist. Ich glaube, ein bisschen unterrepräsentiert, dem, was ich gesagt habe.
Sehr stark.
Ansonsten. Alles easy.
Kann ich noch Mockingbird dazu
sagen? Auch ein richtig gutes Song.
Oder?
Don't you cry. Auch wie er diesen Juwelier bedroht. Super. Yeah.
Dann packe ich jetzt noch Stan drauf, wegen der Unterhaltung vorhin.
Stimmt. Ja, stimmt.
I wrote you, but you still ain't calling, Alter.
Smiley, smiley, smiley.
Ja, smiley. Stimmt.
Smiley.
Passt dazu, stimmt.
Ja, ist doch eine gute Schleife.
Ja, voll.
Haben wir das Ding rund gemacht jetzt hier?
Haben wir es rund gemacht. Tobi, ja, dann hast du, wenn Basti keine letzten Worte mehr hat?
Nee, bei so letzten Worten Kram bin ich nicht gut. Ja. Vielen Dank für die Einladung, ist mein letztes Wort. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke fürs Dasein.
Sehr kurzweilig. Ja.
Recht Spaß gemacht.
Kleine 90er Selbsthilfegruppe.
Genau. Das ist so, man braucht es aber auch. Ja, man braucht irgendwas, woran man sich festhalten kann. Genau.
So. Da haben wir uns seit Jahren hoch.
Ja. Ich gehe gleich nachher erstmal die Wrestling-Karten. Ja.
Ich gehe erstmal auf die Hauptwache, ein bisschen Skateboarden. Alter.
Ja. Ja. Das Thema hatten wir da tatsächlich auch schon mal.
Das hatten wir schon, ja, stimmt. Ah, darf ich noch eine Frage noch?
Bitte.
Sorry, Basti.
So Columbo-mäßig.
Eine Frage habe ich noch.
Columbo, das ist auch so ein Thema.
Ja, ja, komm.
Nee, komm, stopp. So. Ein Grund. Also, nee. Doch einer von mehreren Gründen, warum wir dich eingeladen haben, war, als wir gesehen haben, dass du unserer Instagram-Seite folgst.
Ja. Und?
Nee, geil.
Ist das schlimm? Oder? Ja, aber es war tatsächlich so. Ich war irgendwann, also umso mehr Gäste ihr eingeladen habt, umso beleidigter wurde ich, dass ihr mich nicht einladen.
Okay, danke. Das war's.
Ja,
das war die Antwort.
Ja. Alle meine Jungs sind da. Ich so, hallo, was los?
Ich musste erstmal die Hemmschwelle überwinden.
Hier. Ja gut, stimmt. Die Hemmschwelle. Stimmt,
ja. Ja, wie du damals gesagt hast, als wir angefangen haben, so jetzt noch ein Podcast, den keiner braucht.
Ja. Ach, da muss man drüber hören. Es gibt nicht so viel Podcast, sondern nur gute und schlechte.
Das ja, stimmt, wir haben auch immer gesagt, ich glaube, es gibt genug Leute, die Bock haben, das auch zu hören.
Ja, wir haben einen guten Freund, der sagt, wer euch hören will, hört euch. Und wer euch nicht hören will, soll sich. So.
Ja, das sind ungefähr meine Worte.
So gehe ich auch durchs Leben.
Siehst du, so. Ist so. Ja, das war eine super Antwort. Wie Basti hier gelandet ist. Ja, Tobi, du bist dran.
Ah, ja.
Also, ich lass dir deinen Space.
Ja, meine letzten Worte, legendär.
Ja, legendär. Ja.
Ich habe, was bei mir wieder hängen geblieben ist von heute, ist auch dieser nicht gerade Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich auch immer wieder, aber ich finde es auch immer wieder wichtig, das sich vor Augen zu führen, weil man doch oft immer so an dem festhält, was man als normal oder als den guten Weg bezeichnet. Aber wenn man auch am Beispiel jetzt von Basti sieht, man muss nicht unbedingt BWL studieren, fertig, um irgendwie so, sondern nee, ich glaube, es ist auch hier wieder wichtig zu zeigen, und ich meine, gerade bei dir merkt man das ja auch, dass du halt echt Spaß an dem hast, was du machst. Und ich glaube, jeder sollte sich mal überlegen, woran er Spaß hat und was man tagtäglich macht. und ob es das ist, was einen glücklich macht. Dementsprechend, nicht jeder Weg ist geradeaus, ich glaube, das habe ich schon mal so gesagt, aber
finde ich auch, aber eigentlich eine wichtige Botschaft, weil am Ende siehst du sehr, sehr viele Leute. Ich habe auch viel so, das heißt viele, ich habe auch mal so ein Charity-Ding gemacht für Plan A. Das ist quasi so eine Stiftung, die sich um Jugendliche kümmert, die auch irgendwie denken, oh Gott, ich bin irgendwie schon da und ich habe keine Ausbildung. Und mit der habe ich auch ein paar von den Boys geredet und habe gesagt, Leute, chillt, Alter. So, weil es ist genau dieses Ding, du denkst, oh Gott, wenn du mit 23 keine Ausbildung hast oder irgendwie mit 25 nicht verheiratet bist und mit 28 keine Kinder, ist das Leben vorbei. Es stimmt überhaupt nicht. Ab 30 geht es erst richtig vorwärts. So. Also,
ja, ich glaube auch das nochmal deutlich zu machen, dass man halt auch mit dem nicht alleine ist. Also dass es nicht immer auf Anhieb irgendwie alles funktioniert. Und gerade heute gibt es so viele Wege, die man dann irgendwie einschlägt und wo es dann irgendwie funktioniert. Ist halt wichtig, dass man sich dann reinhängt. Aber ich glaube nochmal, und ich glaube, das ist so mein letztes Wort heute, es ist heutzutage wichtiger, auf sein Glück oder auf sein Glücklichsein zu schauen, als es anderen recht zu machen und auch mal den Mund aufzumachen, wenn es einem nicht so passt, was gesagt wird. Da muss man natürlich immer aufpassen, aber ich glaube, Glück ist über es den anderen recht machen zu wollen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Das wär's. Für heute.
Dann wär dabei.
Das hast du schön gesagt. Wie immer.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Gutes TV, das sehe ich nochmal, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich habe mich auch nochmal mit dem Basti unterhalten. Das ist echt ein dufter Kerl, das ist ein richtiger Frankfurter, gell? Hat Haare, Schlappmaul und so. Und da habe ich ihm gesagt, hier, macht er auch diese Videopodcast, da macht er auch. Und da seid ihr auch hier und da so ein bisschen unterwegs in Kneipe. Und wenn ihr das mal bei mir machen wollt, soll er einfach mal anrufen, gell? Ich habe ihm da Deckel mit meiner Nummer gegeben, also nette Deckel, der jetzt offen ist für den Abend. So, wir müssen eh mal über die ganze Deckel sprechen, gell? Da hat er gesagt, muss mal gucken, muss mal quatschen mit seinem Bube und dann meldet er sich, gell. Aber er ist ein feiner Kerl und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Da würde ich mal sagen, bis nächste Woche hier, gell. Das ist die G.